Es wird sowas von verrückt rickig heute, liebe Kack- und Sach-Fans. Denn auch in dieser zweiten Rick-and-Morty-Folge sprechen wir über fremde Universen, genmanipulierte Liebesdrogen, über Ricks dunkle Psyche und die spärlichen Infos, die wir über sein vergangenes Leben bekommen. Ist er verrückt? Hat er eine schwerwiegende psychische Störung? Wenn ja, welche könnte es sein? Und ist es vielleicht möglich, dass Rick gar nicht Mortys Großvater ist, sondern... Dafür müsst ihr die Folge hören. Ich bin Fred und ich wünsche ganz viel Spaß. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Mit mir gemeinsam hier im Ring der Tobi.
Hey Fred!
Der Richard.
I'm Richard, look at me!
Mein Name ist Fred und das ist für die Hörer jetzt ziemlich abgefahren, weil wir senden in mehrere Multiversen gleichzeitig. Und wir haben entschieden, dass die erste Rick and Morty Folge, die wir gemacht haben, scheiße war. Und deswegen sind wir jetzt in ein anderes Universum geportelt, wo es die nicht gegeben hat und wo das jetzt die erste Rick and Morty Folge von uns ist.
Yeah.
Yeah.
Aber da habe ich halt nicht dran gedacht, dass wir auch von Hörern aus C137 empfangen werden, die erste ja schon gehört haben. Scheiße.
Ja. Also an der Stelle dann liebe Grüße an die Leute im Fischkopf-Universum.
Also wir senden jetzt gleichzeitig an Leute, die erste Rick and Morty-Folge kennen und gleichzeitig an Leute, die nicht kennen.
Aber Fred, ist das wirklich ein Problem? Können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher?
Der Rülps, Alter. Ja, Prost, Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Ich brauche einen Öffner. Ein Öffner! Notfall!
Wo ist der Pimmel?
Ah, der Holzpimmel, der ist da oben am Schrank, unser geliebter Flaschenöffner.
Vielen Dank.
Wenn ihr die Wahl hättet, in irgendein Universum, in irgendein alternatives Universum zu springen, egal ob es das jetzt kanonisch bei Rick and Morty gibt, wir wissen, da gibt es sie alle, oder ob ihr euch das selbst ausdenkt, Tobi, in welches Universum würdest du denn reisen? Wie würde das aussehen?
Ja, dann müsste ich mir im Prinzip jetzt eine Utopie ausdenken, ne? Von jetzt auf gleich.
Ja.
Machen wir es anders. Es muss irgendwas Lustiges sein. Und zwar...
Das Pizza-Universum, wo sie über Stühle Telefone bestellen?
Nee, das ist mir zu schrecklich. Dann wäre ich ein Stuhl. Oder ein Menschstuhl. Ja. So, das wäre blöd. Irgendwas mit...
Tobi, sei bloß nicht so spontan.
Ja, ey, mir fällt echt nichts ein. Keine Ahnung. Keine Biersteuern. Bier ist für Umme. Essen ist immer gesund, egal was ich tue. Also, wenn ich mir Pizzen reinziehe, werde ich davon gesund.
Das ist gut.
Ja, weißt du? Oder generell. Käse ist einfach das Gesündeste, das es gibt.
Genau. Pinkeln verursacht Orgasmen.
Mhm. Nee, das wäre super nervtötend, Alter. Aber auch lustig.
Ja.
Also, Pinkeln verursacht Orgasmen. Und Wacken ist immer.
Ich würde mir ein Universum aussuchen, das ganz exakt genauso ist wie dieses hier. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass Richard eine Monobraue hat.
Boah, das wäre geil.
Das ist der einzige Unterschied?
Ja, einfach so, weil ich es kann.
Oh, ich habe noch eine geile Idee. Geil.
Das finde ich mega gut, ey.
Eine Welt ohne Fallschaden.
Ach, ja, dass du einfach aus dem Fenster springst.
Davon hast du schon mal geträumt. Das ist so ein Ding für dich,
das
oder?
Das ist so ein Ding, ey. Weißt du, du springst einfach so, ja, ich gehe zur Arbeit, Fenster auf und rausspringen und einfach weitergehen. Ja. So einfach keinen Fallschaden.
Ja.
Das wäre doch gerne.
Ja. Das wäre super.
Das wäre auch nicht schlecht.
Ja. Wo du mit dem Flugzeug in Deutschland, Inlandsflug oder auch interkontinental fliegst und sagst, ich steig bei der nächsten Haltestelle aus.
Genau.
Dass die Flieger einfach nicht halten, ja.
Dann fliegst du durch eine Schleuse.
Keiner wünscht sich eine Welt, wo es keine globale Erwärmung oder Rassismus gibt oder sowas.
Eine Monobraue will ich haben.
Richard, Alter, Welt ohne Fallschaden hätte keine Probleme.
Was wäre denn dein Ziel?
Ja, so öffentlich furzen genauso anerkannt ist wie Popeln oder sowas, keine Ahnung.
Nicht schlecht, gute Wahl. Da will ich auch hin.
Oh, das wäre so fett. Weißt du, wenn es keinen Fallschaden gäbe, dann wäre das ja auch so, dass alles, was auf den Kopf fällt, nicht wehtun würde.
Ja.
Also Terroristen hätten praktisch keine Chance.
Ich würde tatsächlich gerne, vielleicht würde ich auch gerne in das Universum gehen, wo es hier Gesorb-Resorb Garfield gibt.
Gesorb-Gesorb Garfield?
Gesorb-Resorb Field, ja. Wie bei der einen Folge, wo er dann sich hinstellt und die ganze Zeit eigentlich nur John beleidigt, wo er gerade nur seinen Kaffee trinkt. So, you stupid, white, piece of human trash.
Also, in der letzten Folge haben wir Lieblingsfolgen vorgestellt von Rick and Morty. Wir haben auch so ein bisschen schon über Fantheorien gequakt und auch so ein bisschen Real-Science-Shit anklingen lassen. Ich bin tatsächlich echt richtig froh, dass wir einen Zweiteiler daraus machen, weil das Gehirn hat wirklich noch geraucht und ich habe auch noch echt viele weitere Rick and Morty-Folgen mir in der letzten Woche, wie wir alle drei wahrscheinlich, angeguckt. Und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Die Serie ist so geil einfach.
Vor allem so, Zweiteiler, ich glaube, das 2 von 10 oder 12 von, also nicht in einem Rutsch kommen, aber
Rick
und Morty kommt noch mal öfter.
Wir haben vorhin schon gesagt, es wurden von Rick and Morty ja jetzt irgendwie, ich glaube, fast 70 Folgen noch mal gekauft vom Sender, oder wie
70
war das?
Folgen, ja. Was 7 Staffeln halt sind oder so.
Super geil, ey.
Ja, Mann.
Also wir werden noch in Zukunft bestimmt noch mal über Rick and Morty sprechen können, wenn es da neuen Input gibt.
Müssen. Wenn wir Mr. Poopy Butthole glauben dürfen, dann dauert die nächste, bis die nächste Staffel kommt, ja für immer, weil, wie gesagt, der einzig verlässliche Narrator in der Serie. Ja, der auch meinte so, ja, we see next year, maybe in a year and a half or so, I don't know. Und das war genau 1,5 Jahre.
Ja, und aus der Folge Kopfkino, Staffel 3, Folge 8, wissen wir, dass Mr. Poopy Butthole, im Deutschen Mr. Popo Kackerloch, Morty einen Heiratsantrag gemacht hat. Erinnert ihr euch? Da sieht man so einen kurzen Clip, wo Rick die ganzen Erinnerungen Mortys ausgelöscht hat und man diese kurzen Clips sieht, was Morty alles verdrängt hat. Und einer davon handelt von Mr. Popo Kackerloch, der Morty einen Heiratsantrag macht.
Kackapopoloch.
Kackapopoloch.
Mr. Poopy
Butthole.
Kackapopoloch, ja. Ich sagte, Kackapopoloch wird das neue Autumler.
Ja, wir haben heute ein paar neue Lieblingsfolgen mitgebracht. Wir werden auch noch über Fantheorien schwabulieren, sowie über Allgemeines. Und wir werden uns Ricks möglichen psychischen Problemen zuwenden. Wer möchte denn mit seiner Lieblingsfolge anfangen? Tobi, du hast das letzte Mal, glaube ich.
Ich habe letztes Mal angefangen.
Will der Richard anfangen?
Nee, lass mal ruhig Tobi anfangen.
Ja?
Ja, warum nicht? Ich bin da, was
du hörst erstmal zu.
Ich mag es gern chronologisch.
Ja. Okay. Ich habe die erste Folge der dritten Staffel heute mitgebracht. Aus vielen Gründen. Erstens, ich glaube, das war das heißt ersehnteste Ding seit Game of Thrones, was überhaupt irgendwo mal ausgestrahlt wurde. Als es dann endlich hieß, es geht weiter. Unfassbar. Die Folge heißt Raus aus meinem Kopf oder auf Englisch The Rick Shank Redemption.
Szechuan Sauce.
Sagt sich schön auch. Ne? Ja. The Rick Shank Redemption. Und,
The Shawshank Shit Redemption.
Ich fand, was ich bei der Folge, also erstens super geil fand, war die Nummer, dass sie am 1. April rauskam. Von wegen, hier kommt die dritte Staffel. Ah, verarsch, ist nur eine Folge. Fand ich super lustig. Finde ich mega gut, Marketing-Gag. Und dann halt diese Bombe an Easter Eggs, die halt in dieser Folge drin steckt. Es gibt ja super viele Dinge, die man in die Folge reinlesen kann, nicht reinlesen muss. Wir haben gedacht, vielleicht wird das in der dritten Staffel aufgeklärt. Scheiß, es wurde gar nichts aufgeklärt von dem, was wir da sehen. Kurz zur Handlung. Es geht darum, Rick wird am Ende der zweiten Staffel...
Oh, Spoiler.
Wir reden über die erste Folge der dritten Staffel.
Ich sag ja nur gerade, trotzdem Spoiler, wer noch nicht so weit abgeschlossen hat, guckt bitte erst Rick und Morty.
Nee, Leute, wer nicht gespoilert werden will, darf die Kack- und Sachgeschichten nicht hören. Ja. Fertig, aus.
Ach, so läuft
das. Ja, so läuft das jetzt. Wenn da draufsteht Rick und Morty, dann reden wir nicht über die erste Folge und da nicht übers Ende.
Ja, frohe Weihnachten. Also,
genau, am Ende der zweiten Staffel liefert er sich selbst der intergalaktischen Regierung aus. Und alle fragen sich, oh mein Gott, wie wird's weitergehen? Die Erde ist in der Hand der intergalaktischen Regierung und so weiter. Und in der ersten Folge der dritten Staffel wird das Ganze aufgelöst. Wie kommt Rick wieder aus diesem Knast raus? Was passiert mit der Erde? Kurzum, Rick wird in seine Gedankenwelt gefangen gehalten, stellt sich aber dann heraus, dass Rick alle anderen in seiner Gedankenwelt gefangen hängt, portet seinen Verstand in alle möglichen Leute, tötet so ziemlich jeden, vor allem den Rat der Ricks und ähnliches. Also diese ganze Rick-Herrschaft ist aufgelöst, die intergalaktische Regierung wird aufgelöst, die Erde ist wieder frei und Rick ist wieder zu Hause. Mhm. Und das Ganze begründet er damit, dass es noch viele, viele weitere Staffeln geben wird und weil er unbedingt die McDonald's-Szechuan-Soße zum Film Mulan wieder zurückhaben will, weil das der Sinn dieser ganzen Abenteuer ist.
Warte mal, ganz kurz, ja. Um das Gedächtnis aufzufrischen, das ist die Folge, in der dieser insektoide Alien, der einen schwarzen genau. Anzug trägt, also vermutlich eine Anspielung an Agent Smith aus Matrix, ja. Ja. bei ihm rumhängt und versucht, irgendeine Info aus ihm rauszukriegen.
Genau, genau, die wollen nämlich die Formel haben für seine Portal Gun.
Also von der Grundidee ja. sehr ähnlich zu dieser Folge, über die wir schon gesprochen haben, wo Rick in dieser Simulation drin hängt.
Genau, das ist dieselbe Idee, nur dass es ja. diesmal die, ja, da ging es ja dunkle Materie, um konzentrierte mhm. dunkle Materie, die aber irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, der Rohstoff für diese Portal ja. Gun ist und beziehungsweise für seine Reisen. Und da geht es halt explizit um die Portal Gun, wie er das halt gelöst hat, dieses Ding. Ja. Und das versuchen sie halt eben über so ein Inception-Ding, dass sie in seinem Kopf sind und ihm so traurige Momente aus seiner Jugend irgendwie vorspielen wollen. Naja, in dem Moment, in dem er die Formel entdeckt, was so ganz tragisch ist, wenn er seine Frau verliert an einen anderen Rick. Sie, also, die, ja, da taucht ein anderer Rick auf, ja, der tötet seine Frau. Und solche Geschichten. Und am Ende stellt sich raus, war alles so Farce. Ich bin in deinem Kopf, ich verwandle deinen Kaffee in einen Arsch, der dich anfurzt und sagt ständig immer, yeah. immer, wenn er seinen Verstand, also der Portal dann seinen Verstand über diese Maschine in den Kopf eines Aliens, der Rick-Körper wird erschossen, also der Körper von Rick 137 stirbt tatsächlich. Mhm. Aber dann macht er das halt, baut er da um Weg zu der, wie heißt das, zum Rat der Ricks, so eine Maschine, wo er das auch dann per Knopfdruck kann seinen Verstand irgendwo anders hinporten. Das macht er dann halt die ganze Zeit, bis er wieder einen Rick-Körper hat ja. und alle tot sind.
Das Ding ist.
Und er muss sagt ständig, ich gehe kacken.
Genau. Und er ist aber nicht, sie sind nicht in einer Simulation, wo sie ihm Sachen vorspielen, sondern er
in
ist,
seinem Verstand.
Er ist in seinem ja. Verstand, wird er, ist er in einem Verhörraum quasi. Und während er verhört wird, deswegen schließen sie ihn ja an das Gerät an, sagt ihm ja dieser Insektoid ja noch. Emma, du weißt schon, während wir uns hier unterhalten und du in diesem Café eigentlich sitzt, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, dann schmilzt dein Gehirn.
Mhm. Ja, genau.
So,
ja.
Also der ist da wirklich auch in Not, da schnell sich eine Lösung zu überlegen, weil sonst sein Hirn halt einfach Mus wird, weil die halt diese Info von ihm
holen. Ein ganz möchte. Wichtiger Satz, der in dieser Folge übrigens fällt, da sagt einer der Verhörer, dass Rick das vermutlich intelligenteste Nicht-Insekt im Universum ist.
Ja, das wird ein paar Mal gesagt. Also ja. erst Mensch, dann irgendwie nicht Insekt und ich glaube nachher sogar Wesen. Also es mhm. wird einige Male erwähnt, dass der so super intelligent ist.
Ja.
Was suchst du? Ein Bier?
Ihr habt euch beide wieder ein Bier geholt.
Du hast nichts gesagt. Ich habe gesagt, ich gebe Bier
ich
holen.
Ich habe gesagt, ich hätte gerne auch noch eins. Mann. Na gut.
Naja, jedenfalls, genau, dann ja. kommt er halt da raus, tötet alle und alles ist wieder gut.
Ja.
Genau, und das ist eben so ein Ding, in dieser Folge stecken sagenhaft viele Easter Eggs über verschiedene, oder worauf verschiedene Fantheorien halt beruhen. Und ich habe da so meine Lieblingsdinger mitgebracht. Eine der Theorien ist, dass jeder Morty halt irgendwann zu einem Rick wird. Ne? Also man sieht, da gibt es so mehrere Hinweise von in dieser Folge, dass es halt so ist, dass Rick, also dass Morty entweder ein Klon von Rick ist, der einfach noch jung ist, oder halt, dass je nach Zeitebene der Morty einfach noch jung ist. Also dass also ein junger
dass
Rick
aus
ist.
Der Zukunft kommt.
Dass Rick im Prinzip aus der Zukunft kommt oder ja.
Oder
ja.
Morty aus der Vergangenheit.
Oder Morty aus der Vergangenheit, aber das würde mit dem Rest der Familie nicht passen. Also ja. dass er aus der Zukunft kommt und das so ein bisschen ist wie bei Zurück in die Zukunft, er ist so sein eigener Großvater. Steckt okay. auch noch mit drin, ist auch noch so eine Inzestnummer, ja. kann man da rein interpretieren, muss man nicht, weil Beth muss ja nicht seine leibliche Tochter sein, die sieht ja. ihm ja zum Beispiel überhaupt nicht ähnlich. Und alles andere vom Verhalten her kann Modell lernen sein, also weil Kinder lernen von ihren Eltern, egal wer sie aufzieht, ja. das muss nicht die leibliche sein.
Ich habe übrigens gesehen, ja, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass Summer rote Haare hat, weil Ricks Frau rote Haare hat.
Genau.
Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, seine Frau hat blonde Haare.
Genau, in der Folge ja. hat sie blonde Haare, aber wir wissen ja, dass diese Erinnerung ein Fake ist. Vermutlich ein Fake ist.
Genau.
Und wir haben ja die, also und wir haben in der Lieblingsfolge, die wir in der letzten Kack- und Sachfolge gesprochen haben, ein alter Schwarm, wissen wir, dass er auf Rothaarige steht. Das ist nur Spekulation.
Genau. Ach so,
also
okay,
dass, ja, seine, dass seine Frau rothaarig war, war nur Spekulation.
Ich habe mir die Folge nämlich auch nochmal angehört und saß dann noch so, da ich so, Moment, ganz ja. grober Schnitzer jetzt hier.
Warte mal, diese Theorie, dass Rick und Morty dasselbe Wesen sind, welche Indizien, welche Hinweise darauf haben wir?
Also es gibt zwei. Ja, nee, es gibt mehrere. Aber sagen wir mal, so die drei wichtigsten sind in aufsteigender Reihenfolge. Rick sagt mal, als er sein früheres Ich darstellt in dieser Inception-Nummer, ah, seht ihr, ich habe früher auch mal blaue Hosen getragen. Morty trägt ja immer blaue Hosen. Das ist so der unwahrscheinlichste.
Der, ja, aber wir tragen ja, nur zusammen.
Genau,
wir tragen
nur zusammen. Der zweite, den ich schon sehr, sehr geil finde, ist die Entwicklung von Morty von der ersten bis zu dieser ersten Staffel, erste Folge bis zu dieser Folge, wird Morty nämlich auch immer roher und ja. cleverer.
Ja.
Und das gipfelt gerade in dieser Folge in der Situation, wo er vor dem Gericht steht bei den Ricks und der Anwalt Morty da irgendwie auftaucht und man so ein, mal so ein Morty, wie man sich den vorstellt, laut Ricks Äußerungen und unseren Morty sieht.
Ja.
Und der wirkt so unfassbar viel intelligenter als dieser Anwalts-Morty, der ja. einfach nur mit ihm quatschen wollte. Er wollte ihm gar nicht helfen.
Den seine Porksammlung
zeigen halt, wollte. Ja. Und vor allem eben auch immer Menschen oder generell wesenfeindlicher wird. Also der scheißt immer mehr
immer
auf
zynischer,
alles.
Ja.
Der wird immer zynischer.
Ja.
Das hat man auch im Verlauf der zweiten Staffel schon, dass er auch ständig sagt, ja, Summer, natürlich Summer. So als wär, also der wird immer mehr wie sein Großvater. Das kann natürlich auch Modelllernen sein, klar. Aber
Modell lernen.
Ja, das ist halt, wenn du
Affe sieht, Affe macht nach.
So ja. ja, genau. Ja, das ist das, was Kinder bei ihren Eltern
schöner Begriff,
machen.
Ja.
Und genau, der dritte Hinweis, der dann eben dazu passt.
Zu dem Hinweis habe ich noch kurz was zu sagen. Und zwar in der allerletzten Folge, die wir zu diesem Zeitpunkt kennen, nämlich letzte Folge, dritte Staffel. Das ist da, wo Präsident vermutlich Obama, ein schwarzer, gut gebauter, ja. selbstsicherer Präsident, wer ist es wohl?
Der ziemlich schwifty ist.
Der ziemlich unschwifty ist in der Folge.
Das ist die Folge, in der sich Rick und Morty mit Obama anlegen, weil sie nicht mehr für ihn arbeiten wollen. Und da staucht der Morty den Obama aber zusammen und ist richtig selbstbewusst und gibt ihm richtig Kontra und sagt, hey, wir zwei, Rick und Morty, retten ständig das Universum und was machst du, President? Du sitzt nur rum und sitzt deinen Arsch platt und bist im Prinzip technisch unser Angestellter, weil wir das Volk dich gewählt haben.
Genau, ja. Also da merkt man das halt schon. Aber wie gesagt, es kann natürlich Modelllernen sein, passt aber schön zu der Hose. Und vor allem, weil das so explizit gesagt wird, ich habe früher blaue Hosen getragen. Mhm. Und das dritte ist, man sieht, als die im das heißt nicht Rat der Ricks, sondern die
Zitadelle.
Die Zitadelle, genau. Mhm. Als sie in der Zitadelle der Ricks ankommen, sieht man im Hintergrund, sogar ziemlich prominent im Hintergrund, wenn man drauf achtet, einen Rick mit dem Gesicht von Morty. Oh,
genau, ja, ein Morty, ja. ein Morty-Rick sieht man ja.
Genau, der hat auch noch, wenn ich mich recht entsinne, ein gelbes T-Shirt an. Also das ist echt so eine Kombination aus Rick und Morty. Das kann jetzt natürlich sein, dass das ein Klon ist, dass das ein Experiment ist, dass es eine Realität gibt, in der Rick und Mortys Gesichter einfach vertauscht sind oder Körper vertauscht sind oder in der Morty klug ist und Rick nicht. All diese Dinge können ja sein, oder es ist eben so, dass das halt praktisch der schon fast geschlüpfte Embryo ist, der schon fast wieder ein Rick ist. Was dazu eben auch zu der Theorie passt, ist der dieser Evil Morty, den wir kennen aus, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge heißt, aber dieser Morty mit der Augenklappe, der es schafft, die alle Ricks, inklusive unserem Rick, an der Nase rumzuführen.
Ja. Ja.
Also der offensichtlich klüger ist als Rick.
Das sieht man in der Folge, wo diese Zitadelle das erste Mal auftaucht.
Genau.
Diese Zitadelle ist ja diese Raumstation, wo sich alle möglichen Ricks aus verschiedenen Universen zu so einem Superclub der Superintelligenten zusammengeschlossen haben.
Genau, und eigentlich nur Snobs sind und Arschlöcher.
Ja.
Genau, jedenfalls würde das eben auch dazu passen, wenn das ein weiterentwickelter Morty ist. Also ein Morty, der in seiner Entwicklungsstufe zum Rick jetzt nicht Pokémon-Style, sondern wirklich einfach im Älterwerden einen Schritt weiter ist.
Ja.
Was zu der Theorie passt, die wir beim letzten Mal hatten, dass das eventuell der Ricky, der Mortyste Morty ist, also der eigentliche Morty von 137.
Ja, aber dieser, wie gesagt, diese ganze Theorie, ich hab das war eine der ersten Theorien, die halt irgendwie zu der Serie auch aufkam. Und ich saß
nein, das war die erste Theorie, die zu der dritten Staffel aufkam. Nicht
nee, die gab's schon lange vorher.
Ehrlich?
Ja, die kamen.
Ach so,
das
ja, gut, das ohne Morty Beweise halt.
Dass Morty eigentlich Rick ist, die Idee gab es schon lange und dann irgendwann haben sie angefangen, dafür Beweise zu sammeln und sowas. Also bei Reddit, da hast du Foren, die überschwemmen, die überschlagen sich gegenseitig mit diesen Theorien. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist halt, wenn du dir mal Interviews auch anguckst von den Machern zum Beispiel, die sagen sehr, sehr gerne, ja, wir kennen die Rick und Morty-Theorie von wegen eine Person. Ja, und ganz ehrlich, wir haben es aufgegriffen und, Zitat, we like to fuck with your heads. Also das scheint kein Ding zu sein. Die streuen nur immer mal Sachen ein, einfach um die Leute zu verwirren.
Ja gut, aber das weißt du nicht, ne? Das kann ja trotzdem sein. Ja, na klar, like to fuck your heads kann alles Mögliche bedeuten.
Ich wollte gerade sagen, das kann natürlich auch alles Mögliche bedeuten.
Das ist aber kein Dementi.
Du kannst natürlich es so interpretieren, wie du möchtest. Aber, wir haben auch gesagt, alle Fantheorien stimmen alle, weil es kann natürlich eine Zeitlinie geben, wo Morty der Intelligente
ist. Keine Zeitlinie, eine Realität.
Eine Realität, entschuldige, ja.
Nee, das sieht ja alles gleichzeitig.
Ja, aber trotzdem so, ich halte das für persönlich zu, also in einer Realität ich mag die Theorie halt absolut nicht, weil das Ding ist halt, Morty ist so der Teil, dem Rick halt absolut fehlt, in seinem logischen, kalten, überlegten, zynischen Denken. Morty ist so voll der Menschencharakter, der auch immer nur so viel weiß wie der Zuschauer. Und das würde eine ganze Menge kaputt machen.
Ja, aber jetzt gesetzt im Fall, du als 14-Jähriger, ne? Obwohl du warst wahrscheinlich schon anstrengend als 14-Jähriger. Fred als 14-Jähriger.
Fred war nicht anstrengend. Wir waren alle anstrengend.
Fred war nur eklig.
Und du warst viel traurig.
Ja, genau. Und
Es gibt von Tobi nämlich so Emo-Fotos, als er minderjährig war. Wie ganz lautet, ganz
das,
krass.
Wie lautet das Motto von deinem Geburtstag jetzt zu deinem 30.
Älter werden heißt auch besser werden.
Nee, sondern das hier 30 Jahre und noch 30 Haare.
Worauf wollte ich hinaus? Ach genau, stellen wir uns mal so einen 14-jährigen unbedarften Freddy vor, der da irgendwie durch die Wald und Wiesen Baden-Württembergs hüpft und ist natürlich ein unbedarfter Junge, ne? Ist ein netter Kerl, der ist 14, im Prinzip interessieren ihn, wenn überhaupt, nur Brüste, obwohl er noch nie welche gesehen hat.
Das kommt ziemlich genau hin.
Genau, also Morty im Prinzip.
Ich habe so ein extra kurvigen Stück Driftwood masturbiert.
Genau, ja. Also im Prinzip Morty. Und jetzt kommt halt irgend so ein Dude daher und zeigt dir, wie unfassbar kaputt nicht nur unsere Realität, sondern alle Realitäten sind. Dass alles möglich ist, alles scheiße ist. Was meinst du, wie entwickelst du dich in den nächsten 60 Jahren? Halt zu genau diesem Charakter. Solche Dinge machen aus Menschen, also nicht nur solche Dinge, dafür braucht es viel weniger, als alle Dimensionen zu kennen, machen aus Menschen Psychiker, würde ich gerade sagen, Zyniker. Mhm. Also wir reden hier von einem 14-Jährigen, der ist auf der Entwicklungsstufe eines, 14-Jährigen.
Das Ding ist aber halt einfach, Morty ist absolut nicht wissenschaftlich halt in irgendeiner Art und Weise interessiert, deswegen die Bank...
Das kann aber kommen.
Aber
kommen
das Ding
wir
ist halt,
zum
pass
nächsten
auf,
Schritt
aber,
meiner Theorie.
Aber das ist nämlich der Punkt mit diesen komischen intergalaktischen Weisheitszäpfchen, die es da gibt, weil wenn er das angefangen hat, als junger Morty halt zu nehmen, intelligent geworden ist, angefangen hat, eine Portal-Gun entwickeln zu wollen, ja, na klar, dann kann natürlich daraus ein Rick dann natürlich werden. Das unterstützt die ganze Sache. Aber trotzdem, so, ich halte diese Theorie, die finde ich, von allen Theorien finde ich die am dämlichsten.
Echt? Irgendwie. Ich finde die klasse, weil die mega
scheiße ist. Ich finde, die macht so sau viel kaputt halt einfach.
Nein, die Frage ist ja nicht das Was in solchen Geschichten, sondern das Wie.
Das ist doch scheiße, da hätte man auch immer sagen können, Doc Brown ist eigentlich Marty.
Das wäre so der Mindfuck gewesen, Alter. Nee,
ist doch kacke.
Ich hätte das mega geil gefunden.
Sowas also, finde ich seit Fight Club schon nicht mehr cool. Nee,
also die Hinweise auf die Theorie, die wir haben, Die sind alle schon relativ schwammig, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber wir haben jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Allerdings ist es auch recht schwierig, irgendwas zu finden, das dagegen spricht, weil in dem Universum ist wirklich alles möglich.
Ja, noch dazu ist ja auch mit der ganzen Backstory zu dem Rick, den wir ja sehen, den C137, weißt du ja sowieso nicht. Der hat ja eine Background-Story, so ein bisschen wie der Joker. Erzählt da jedes Mal was anderes. Du kannst nur vermuten, was davon jetzt stimmt und was nicht. Eigentlich ist da der zuverlässigste Erzähler, was das angeht, ist seine Tochter.
Mr. Pipi Kakaloch.
Und Kaka Pipi Kakaloch.
Nicht Pipi.
Kaka Pipiloch?
Nein. Kaka Popoloch.
Kaka Popoloch. Kaka Popoloch ist der einzige in der Scheißserie, auf den wir uns verlassen können.
Nee, Bird Person.
Ja, aber Bird Person verrät nicht so wahnsinnig viel über.
Nee, sagt nur, dass er Schmerzen hat.
Nee, und er hat gesagt, dass er mit Rick gegen die Föderation.
Ja, klar, dass er gegen alle
gekämpft hat. Und das ist der Grund, warum er von Beth damals weggegangen ist, weswegen sie so eine krasse Fixierung auf ihn
hat. Ja, klar,
das weiß ich nicht.
Das sagt er in der
Folge. Dass sie eine Band zusammen hatten.
Ja. Nochmal. Leute, lasst uns kurz ein bisschen uns beruhigen. Ich glaube, es ist für die Hörer gerade sehr anstrengend, weil das ist schon echt harter Scheiß. Wir haben das gerade frisch gesehen, die Hörer vielleicht nicht. Versteckt mal die wichtigen Infos nicht so in den Nebensätzen, ihr Schleimscheißer.
Okay.
Jetzt muss ich die Moderationskeule mal schwingen. Noch, weil ich weiß das gerade auch nicht. Jetzt mal,
soll ich dir den Pimmel geben?
Jetzt mal noch mal ganz kurz. Was hat Bird Person da über Rick gesagt?
Bird Person hat auf seiner Hochzeit in der Folge, kurz bevor er Tammy heiratet, ja, hat er sich mit Beth unterhalten und hat gesagt, dein Vater und ich, wir sind Flüchtlinge der galaktischen Regierung und wir haben im Namen der Freiheit Dinge getan, die eigentlich unaussprechlich sind. Und Beth hat in den ersten zwei Staffeln ganz, ganz oft, siehst du, und auch später, dass sie vollkommen auf ihren Vater fixiert ist und jedes Mal Panik kriegt, wenn er weg ist. Weil Rick muss längere Zeit wirklich weg gewesen sein. Und das war wahrscheinlich dieser Zeitraum, in dem er und Third Person, genau, und Squanch gegen die Galaktische Föderation im Namen der Freiheit halt gekämpft hat. Oder die Galaktische Government da. Ja. Die Regierung, genau.
Also das sagt er genau so. Also ja, der sagt das Ganze explizit, wir haben im Namen der Freiheit gegen, ja, die Galaktische Föderation.
Wir und wissen halt nicht, ob Regierung er lügt, gekämpft. Allerdings so rein gefühlstechnisch
Bird Person lügt nicht.
Da kann man nicht, ich glaube auch nicht, dass Vogelmensch lügt.
Nee, also der ist so ein rationaler Charakter.
Bird Person Language, this is considered a dick move.
Also er ist ja wirklich ein unheimlich rationaler Charakter. Ich glaube nicht, dass er Dinge erfindet.
Nee, das glaube ich auch nicht. Weißt du, wie Tammy ihm was Versautes offensichtlich ins Ohr flüstert, so von wegen, ey, lass uns ficken gehen. Und er antwortet mit, Vogelmensch kann das in die Wege leiten.
Also total geil. So, ja. Tammy, I need to inform you, I just came from a really troubling relationship and I don't know if I'm capable of a long-term relationship with you. I'm not looking for that, I'm just looking for... Dann geht es an die Uhr. Bird Person can arrange that.
Ey, er redet wie ein Roboter über sich selbst.
Ja.
Also er redet so, wie ein Roboter über einen anderen Roboter reden würde. Aber alle Weiber fliegen auf ihn, ne? Der macht doch alle weg in der Serie.
Bird Person
aber
ist der Beste.
Also in der Partyfolge, das ist ja die erste, ja, letzte Folge der ersten Staffel, da taucht er zum ersten Mal auf dieser Party, wo er dann auch die Tammy kennenlernt. Da sagt also Rick so, ja, wir besorgen ja einfach was zum, keine Ahnung, Ficken. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es sagt.
Ja, also,
ja,
halt,
ja, stimmt, das war eine sehr, was sagt er, es war eine sehr ereignislose Paarungszeit für Vogelmenschen oder irgendwie so ähnlich. Also scheinbar war der ein bisschen unterbumst.
Ja.
Und bumst dann eine Teenagerin von der Erde.
Warum nicht? Das Geile ist dann auch mit Tammy, ne? Ratet, welche Person hier Vogelschwänze in den Mund nimmt.
Scheiße.
Die hat doch mal eine schöne Cutscene, wo du halt auch dann siehst, kurz bevor es vorbei ist. Also, seid ihr jemals angepinkelt worden beim Sex? Also ich kann nur sagen, yummy, und dann ist die Folge vorbei. So ganz so nebenbei. Ganz.
Ja, die nein, das war eine von Jessicas Freundinnen an der Highschool. Das war nicht Tammy.
Das war Tammy, glaube ich.
Nee. Ich weiß es nicht. Doch. Das war eine von Jessicas Freundinnen, ja, okay, in der Highschool. Ja,
dann war das nicht
Tammy. Macht's nicht weniger eklig.
Die Tammy ist sowieso mega lustig. Auch auf dieser Party, da tauchen dann die ersten Jungs auf und die steht da, oh mein Gott, zerwuschelt meine Haare, ich muss besoffen aussehen.
Hey Tammy, schon voll dabei.
Ja. Okay. Hattest du zu der Theorie noch was, Tobi? Du hattest gerade was anklingen lassen.
Ja, ich hatte was anklingen lassen. Ich überlege, kommen wir später zu.
Ja.
Doch, ich weiß wieder. Genau, was auch dafür spricht, dass Morty zu Rick werden kann, ist direkt die erste Folge der ersten Staffel. Da haben wir bei der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Und zwar sagt Rick da, dass für ihn es unfassbar wichtig ist, die Samen von so einem bestimmten Baum zu finden. Die Megabaum oder so heißen die.
Riesenbaumsamen.
Oder Riesenbaum. Riesenbaumsamen, genau.
Das hatten wir ja schon in der letzten Folge.
Genau, und dass er halt eben bla bla diesen Drink daraus mixt, dass das ist, was er immer aus seinem Flachmann trinkt, um halt so intelligent zu bleiben.
So die Riesenbaumsamen-Theorie.
Genau, denn wir sehen in der Folge, da Morty die im Arsch hat, ist er für eine kurze Zeit mega intelligent. Und was halt... Ja, klar, dass solche Dinge passieren, dafür alle, die Rick und Morty nicht kennen.
Alter, weißt du, wenn ich als Kind irgendwie ein Zäpfchen im Arsch hatte, dann hatte ich nur Schmerzen, aber das hat mich nicht schlauer gemacht.
Ja, er war dann halt kurz mega klug und wusste Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann, das ist ja das Spannende daran. Und ja, das wäre halt eine Theorie, wie Rick, wie diese Idiotie, ja, Mortys, also die persönliche Veränderung, die sehen wir, wie er zum Zyniker wird, wie er zum Arschloch wird, das sehen wir, ganz deutlich sogar.
Bei Morty, ja.
Bei,
ja,
Morty.
Ja.
Und wir wissen aus der ersten Folge, dass es auch möglich ist, Morty clever zu machen, ja, oder intelligent zu machen.
Ja.
Also sprich, im Prinzip ist er nur ein Samen im Arsch davon entfernt, ein Rick zu werden.
Ja, das ist so geil.
Ist eigentlich jeder in deiner Familie ein Idiot? Oh, auf jeden Fall mein Vater und ich. Es könnte ja auch sein, dass diese eingeführten Riesensamen nach diversen Anwendungen irgendwann chronisch werden und du so intelligent bleibst, ohne dass du dir ständig so ein Ding den Mastdarm hochballern musst.
Ja. Nee, oder du trinkst es.
Morty, der Jar Jar Binks des Rick und Morty Universums. Nee, weil
ein einfach Zeug,
nee, weil, nee, weil, weißt du nicht, was George Lucas immer gesagt hat? Er hat doch immer über Jar Jar Binks gesagt, he's the key to everything.
Ja, klar.
Einfach, weil es ja da diese Theorie gab mit Darth Jar Jar Binks, aber da kommen wir mal in
das. Kann dir sagen, wozu Jar Jar Binks der Key war? Kinotickets an scheiß Kinder zu verkaufen.
Ja, ja, voll. Auf jeden Fall.
Ich habe über Star Wars so einen geilen Satz gehört vor ein paar Tagen. Und zwar meinte einer in so einem YouTube-Video, wo irgendwas analysiert wurde, meinte er, the great thing about the original trilogy was that there were no children at all. Keine scheiß Kinder bei Star Wars.
Ja, Mann.
Ihr wollt die Star Wars-Filme besser machen? Dann schmeißt die Kinder raus.
Sowohl aus dem Film als auch aus dem Kino.
Das funktioniert bei so vielen Dingen, ne? Ich habe auch mal gesagt, ein Restaurant für Pärchen ohne Kinder halt einfach.
Ja, nichts gibt's ja mittlerweile.
Ja, ich weiß. Und die haben richtig, die haben sowohl harten Umsatz als auch harte Probleme, weil da ganz viele tatsächlich mütterliche Organisationen dann dagegen halt irgendwie Sturm laufen. Wo ich sage, ist vollkommen legitim. Wenn ich essen gehe, will ich da nicht ein schreiendes Kind haben.
Ey, an alle unsere schwangeren Hörerinnen und vielleicht auch Hörer, man weiß ja nie, was im Universum so alles existiert. Wir haben nichts gegen Kinder, aber
doch,
haltet,
ich habe eine Menge gegen Kinder, aber ich kann das hier nicht alles sagen.
Ich mag
Kinder. Richard macht sich mal wieder beliebt. Ich und Tobi haben nichts gegen Kinder, aber haltet sie aus intergalaktischen Abenteuern raus, verdammte Scheiße.
Weißt du, dass das voll gelogen ist? Ich erinnere mich an einen Tag im Stadtpark, wo du als erstes so ein kleines Kind halt voll gelüncht hättest, weil es permanent seinen Ball in unsere Richtung geschossen hat.
Ja, Mann.
Und voll aggro schon geworden ist.
Aber das heißt ja nichts gegen Kinder per se, sondern gegen dieses eine Kind.
Dieses eine Kind.
Ja. Okay, gut, wenn wir es so sagen, habe ich auch nichts gegen Kinder per se, weil die ganz klein, die nur sabbern.
Jetzt wieder zurückrudern.
Aber gut. Mir fällt gerade noch eine nette Fantheorie ein. Und zwar gibt es noch eine geile Theorie allgemein zu Rick und Morty. Nicht jetzt irgendwie folgenspezifisch oder so. Die nämlich sagt, dass Rick und Morty im Futurama-Universum tatsächlich spielt.
Naja, gut, ist ja nicht unrealistisch, weil es gibt ja sämtliche Realitäten.
Genau, und es gibt nämlich auch einige Szenen, weil die Macher von Rick und Morty, die sind mega Fans von Futurama, und die haben ein paar Easter Eggs nämlich eingebaut.
Welche zum Beispiel?
Du siehst zum Beispiel in der Folge, wo Rick versucht, die Zeitlinien wieder zusammenzuführen, mit dem einen Punkt,
Die hab ich jetzt noch gesehen, tolle Folge.
Ja, das ist ja, wie gesagt, von den Fans die Lieblingsfolge. Und da siehst du, wenn diese intergalaktischen Zeitreisehoden, wenn die versuchen, Albert Einstein zu finden, um ihn zu verprügeln,
ganz normale
Handlung. Switchen sie zum Beispiel nach Neu-New York. Siehst du ganz kurz?
Aha, ja.
Und es gibt eine Szene, da siehst du das Planet Express Raumschiff im Hintergrund.
Ehrlich?
Ja. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge, aber da siehst du das ganz, ganz kurz. Das ist so, hat so ganz, ganz kurze Outlines einfach. Nur du siehst aber ganz genau, dass es dieses Schiff sein soll.
Die Umrisse.
Ja. Also auch die Farbe und das alles sieht aber mega schlecht gezeichnet aus. Du kriegst es so gut wie gar nicht mit eigentlich. Aber es ist definitiv da. Guckt euch das mal an auf YouTube. Futurama und Rick und Morty. Das sind zwei oder drei Beweise, die es dafür gibt. Aber die haben das ganz sporadisch, haben die das mit eingebaut einfach. Fand ich mega gut.
Krass, okay. Ja. Ja gut, Futurama spielt ja nach dem, was wir wissen, auch in unserem Universum, nur halt eben in 1000 Jahre in der Zukunft. Mhm.
Es gibt übrigens noch so ein Ding von wegen diesem Samensaftbaum-Ding, dass er das trinken
Riesensamen
zu sein, wenn du das vergleichst mit dem Simple Rick, dass der Simple Rick im Prinzip einfach nur ein alter Morty ist.
Mhm.
Ohne diesen Saft.
Das Ding ist halt, was gegen diese
Weil
Theorie?
Der ist wie Jerry.
Simple Rick war dieser eine Rick, der keinen Sci-Fi-Scheiß macht, sondern in der Hütte alleine lebt und Holzbau macht, dessen positive Erinnerungen die anzapft.
Achso, du meinst jetzt den Rick, der Scheiße frisst.
Das war Doofy Rick.
Das ist Doofy Rick, ja.
Nee, also Simple Rick, der ist im Prinzip genau wie Jerry. Der versteht sich ja auch mega gut mit Jerry und die halten sich gegenseitig für die besten Leute.
Das ist Doofy Rick. Simple Rick ist der, dessen Gehirnextrakt genommen wird, um Willy Wonka-mäßig so einen Keks zu machen.
Ist das nicht der gleiche?
Nein. Es gibt
ich dachte, das wäre der gleiche.
Es gibt Simple Rick, der ist auch intelligent, aber er führt halt ein einfaches Leben. Und es gibt Doofy, beziehungsweise Doofy Rick, der ist einfach nur ein Kretin.
Genau, und den meine ich. Und der versteht sich halt mega gut mit Jerry, der Vater von Morty ist. Und Morty sich auch ständig selbst mit Jerry vergleicht. Und das könnte ein Rick sein, der all die Scheiße nicht erlebt hat, respektive nie was von diesem Saft getrunken hat. Sondern er ist einfach nur ein alter Morty. Ja. Beziehungsweise Morty ist wahrscheinlich dann in der Theorie ein Codename für Rick.
Ach Gott.
Wow.
Naja, aber
darauf erstmal eine Ladung Riesensamen.
Das finde ich aber, da spricht aber zum Beispiel dieses, meine Lieblingsfolge, dieses zweite Mal, wenn wir die Zitadelle sehen, spricht dieses Leben in der Zitadelle eigentlich dagegen, weil da wird ganz krass geteilt zwischen Ricks und Mortys. Und die Mortys gehen zum Beispiel in eine Schule, bei denen in der denen gesagt wird, ohne euren Rick seid ihr nichts. Also ein Morty wird nicht dazu ermutigt, intelligent oder irgendwas zu sein.
Nein, natürlich nicht. Wenn du zur mächtigsten Rasse gehörst, ermutest du nicht alle anderen dazu,
naja,
auch zur mächtigsten
Rasse. Aber das Ding
Rasse
ist halt einfach, alles, was Morty passiert, von dem Fart oder das mit der Autobatterie und diesen ganzen Scheiß, was Morty halt auch so passiert, oder dass sie halt ihre ganze eigene Welt halt irgendwie kaputt machen, weil Morty halt unbedingt flachgelegt werden möchte. Oder dass er einen Sexroboter schwanger macht und so eine Scheiße halt einfach. Das sind alles Sachen, die Rick, wenn er Morty wäre, gewusst hätte. In irgendeiner Art und Weise.
Nein, das muss ja nicht. Nein, pass auf. Du verwechselst gerade diese Realitätennummer und Zeitreisen. Ne? Also das heißt nicht, dass der Morty, den wir sehen, der Rick ist, der ihn großzieht. Sondern dass einfach Ricks, also dass Mortys, wenn sie erwachsen sind, Ricks werden. Diejenigen, die es schaffen. Natürlich nicht alle.
Nee, deswegen sage ich ja, dass das eigentlich nicht so, weil das Ding ist halt einfach, wenn die alle, die scheinen ja alle in irgendeiner Art und Weise auch dieselbe Entwicklung hier und da durchzumachen.
Nee, offensichtlich nicht, weil du hast völlig unterschiedliche Mortys, die da rumlaufen. Also nicht nur optisch. Du
hast, wie gesagt, Mortys, die
absolute Kratan-Charakter sind.
Das war also der Kern eurer Diskussion gerade, im Prinzip habt ihr beide Recht und Unrecht, weil das ist halt dieses Zeitreiseparadoxon, dass man zurückgeht und Ereignisse in seinem Kindheitsleben ändert,
nein,
die dann aber nicht auf dich direkt ausgewirkt werden.
Ich rede nicht davon, dass Rick 137 früher Morty 137 war, sondern dass der Morty, den wir sehen, ein Morty aus einer anderen Realität ist, in der Rick 137 großzieht.
Okay.
Weißt du, also man sucht sich halt, weil du kannst ja Mortys laut Vorspann und so weiter auch kaufen und so. Also es gibt scheinbar ohne Ende Mortys und viel mehr Mortys vor allem als Ricks. Weil sonst wird das ganze System da ja nicht funktionieren. Sonst kann man ja nicht kaufen. Und das heißt,
es gibt doch diesen Hammer-Morty und den Lizard-Morty und alle möglichen Mortys.
Also es gibt ja in der dritten
Staffel... Ja, die kann man kaufen, weil Rick einfach alles klonen und replizieren kann.
Genau. Also gibt es viel mehr Mortys als Ricks.
Ja.
So, und wenn du jetzt natürlich einen gebürtigen, einen echten Morty hast, der von einem anständigen Rick großgezogen wird, ist das möglich, dass der sich zu einem Rick weiterentwickelt.
Wie der Stripper-Morty. Okay. Hey, wollt ihr $10 für ein Table Dance? 25 für zwei? Nein. Und schlechte Mathe. Schlechtes Mathe übrigens.
Ja. Gut, Richard, welche Lieblingsfolge hast du für uns denn im Gepäck?
Also meine zweite wirklich Lieblingsfolge ist eigentlich die dunkelste aus der dritten Staffel. Und das ist die, wenn wir eigentlich sehen, wie die Zitadelle sich versucht neu zu rehabilitieren. Die fand ich mega geil. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist, glaube ich, die vorletzte Folge oder so, wenn Präsidentschaftswahlen in der Zitadelle selber sind. Die,
oh, irgendwas mit Atlantis, die habe ich nämlich auch
von. Ja, genau. Und die finde ich so mega geil, weil das Ding ist halt, ich musste daran so denken, als ich die jetzt im Nachhinein wieder gesehen habe, weil wir hatten in der Sommerpause, hat uns einer unserer Fans angeschrieben und hatte gemeint, hey,
Atlantis ist nur einmal im Jahr.
Genau, Atlantis ist nur einmal im Jahr.
The Ricklantis Mix-Up.
Folge 3, Episode 7. Genau.
Ja.
Und, einer hatte uns mal angeschrieben, wie gesagt, von unseren Fans und meinte so, könnt ihr nicht mal auseinandernehmen, welcher Film zum Beispiel hat am geilsten soziale Differenzen und Gesellschaftskritik und sowas alles irgendwie thematisiert und auseinandergenommen. Ja, ich sag's dir, Rick und Morty, Staffel 3, Folge 7. Diese Folge ist die dunkelste in dieser ganzen Staffel, finde ich persönlich, weil da so viel gezeigt wird und das ist so geil, weil das halt so eine Gesellschaftskritik zum Beispiel auch an unserer derzeitigen Generation, also an unserer Generation halt so ist, weil all die Ricks sind alle in dieser Zitadelle mit allen Mortys zusammen. Mhm. Und wenn haufenweise Genies an einem Ort sind, dann ist keiner ein Genie. Also wenn alle ein Genie sind, ist keiner ein Genie. Prinzip auch aus The Incredibles. Wenn alle Superheldenfähigkeiten haben, ist keiner super. Und dasselbe, das ist zum Beispiel auch eine Kritik an diesem ganzen Bachelortum zum Beispiel, was wir gerade haben. Wenn alle einen Bachelorabschluss haben oder alle einen Uni-Abschluss haben, hat keiner einen Uni-Abschluss. Und das finde ich in dieser Folge halt so mega geil, weil dann auch gezeigt wird, dass diese ganzen Ricks im Prinzip nur auf das Niedrigste und auch die Mortys auf das Niedrigste, was sie sind, runtergedampft werden, nämlich Rick schlau, Morty doof.
Mhm.
Und dass das im Prinzip sie dadurch ihrer Individualität halt beraubt werden. In der Folge geht es darum, Rick und Morty werden angehauen von anderen Ricks und Mortys, die über ein Portal zu denen kommen, die wollen gerade nach Atlantis. Und die werden angehauen dazu, zu spenden, dass die Zitadelle wieder aufgebaut werden kann. Und Rick aber ablehnt, ganz grob und sagt, nein, wir wollen mit der scheiß Zitadelle überhaupt nichts mehr zu tun haben, denn, Zitat, I'm the rickest of ricks. Und dann gehen sie nach Atlantis. Und dann siehst du die ganze Folge über nur, was in dieser Zitadelle halt stattfindet. Und da sind gerade Präsidentschaftswahlen. Und da geht's darum, es stellen sich mehrere Ricks halt irgendwie auf und ein Morty von der Morty-Partei. Und der entgegen aller Erwartungen gewinnt dann auch noch, weil er in der Debattierrunde tatsächlich sagt, weil einer der Moderatoren ihn fragt, die Kluft zwischen Ricks und Mortys ist niemals größer gewesen, lösen Sie das Problem ganz schnell. Und er nur sagt, ich sehe keine Kluft zwischen Ricks und Mortys, sondern sehe nur eine Kluft zwischen denen, denen gut's geht und denen, die es schlecht geht. Also die, die wollen, dass die Zitadelle quasi gesellschaftlich geteilt ist. Da haben wir eine Kritik an der Schere Arm und Reich zum Beispiel. Was dazu führt, dass ein Rick in einer Fabrik, der eigentlich mega intelligent ist, realisiert, dass er sein Leben am Fließband halt irgendwie vertan hat und dann halt einfach mal voll in einem Murder-Rant halt ausartet, weil jemand anderes außer er halt zum Beispiel befördert wird und sowas. Da hast du auch wieder aktuelle Bezüge drin. Und ich liebe diese Folge deswegen so sehr, weil sie so pur aktuell und so ganz, ganz gruselig auch phasenweise ist. Wie gesagt, diese Rick und Morty-Wahl, die geht dann für die Mortys aus, endet dann damit. Und du hast, ich glaube, 4 Subplots in der Folge oder so, also Unterplots tatsächlich noch. Und zwar siehst du eine Gruppe von Mortys, die in der Schule sind und die sich aufmachen, à la, wo hat Will Wheaton nochmal mitgespielt?
Star Trek,
diesen einen Film.
Ja, das,
ja, das mit King's, den Freunden.
Stephen King Film.
Ja, das mit den Freunden.
Das wird doch bei Big Bang Theory auch ein paar Mal erwähnt.
Ja. Genau, also Fritz sucht das eben gerade mal ganz kurz raus.
Stand by Me.
Stand by me, genau. Und diese 4 Mortys erleben dieselbe Geschichte wie in Stand by Me zum Beispiel, dass sie sich aufmachen und dann ihre Wünsche und ihre Träume und das alles halt dann äußern und den magischen, also es gibt eine Legende in der Zitadelle selber, dass es einen magischen Ort gibt, wo sie im Prinzip Sachen, wertvolle Sachen reinschmeißen können und ihre Wünsche dann wie in so einem Wunschbrunnen wahr werden. Mhm. Was sich dann rausstellt, wie, dass ihre Wünsche im Prinzip buchstäblich Müll sind, weil das ist einfach nur das interdimensionale Portal für den Müll aus der Zitadelle.
Ja. Voll krank,
und einer der Mortys wirft sich da sogar noch rein, weil er so depressiv ist, dass er sich selber reinschmeißt, weil er sich wünscht, dass sich in der Zitadelle halt irgendwas ändert. Ja. Mhm. Der zweite Plot ist, dass es halt einen Rick gibt, der, wie gesagt, an diesem Band halt steht und den ganzen Tag wie in so einer Willy Wonka-Fabrik eigentlich irgendwelche Waffeln fertigt, weil Rick frisst ja auch die ganze Zeit immer Waffeln und die getränkt sind mit der Hoffnung und der Erinnerung eines Ricks, von Simple Rick, der nämlich glücklich ist. Der ist an der Maschine angeschlossen und aus seinem Hirn wird ein Saft extrahiert, der pure Hoffnung und Existenzialismus halt irgendwie enthält. Und das wird in diese Waffeln eingearbeitet. Deswegen fressen die Ricks in dieser Zitadelle immer diese Waffeln.
Existenzialismus, Vorsicht. Existenzialismus ist eine philosophische Strömung, die die Bedeutung des Lebens und so weiter alles voll in den Dreck zieht. Also, aber ich weiß, was du meinst. Also positives Lebensgefühl.
Genau.
Und
ja, halt ja. Pures Glück halt im Prinzip, weil ich glaube persönlich auch, die in der Zitadelle halt einfach wissen, dass dieses Leben auf Dauer mit haufenweise Genies, die auf ganz normale Tätigkeiten runtergedampft werden, nicht
funktionieren. Voll krank, Mann.
Und die alle grundsätzlich verfolgt werden.
Genau. Und dann haben wir den Plot von dieser Präsidentschaftswahl und dann noch innerhalb dieser Präsidentschaftswahl das Verhältnis zwischen dem Wahlkampfhelfer und dem Morty-Kandidaten, die es dann
nicht gibt. Sind da nicht noch die Polizisten?
Ach stimmt, die Polizisten, genau. Entschuldigung, dann haben wir da den vierten. Das ist, siehst du, sind in einer Folge 4 Plots, die es da gibt. Genau, es gibt noch ein Training, also jeder, der Training Day gesehen hat, gibt's noch einen Plot von einem Rick, der gerade frisch von der Polizeiakademie kommt und zu einem total abgefuckten, fetten, desillusionierten Morty in den Wagen steigt, der eigentlich im Prinzip in das Morty-Ghetto dann fährt und dann nur sagt so, ja, selbe Geschichte wie immer, Mortys, die Mortys töten halt. Ja, ist alles abgefuckt, ist alles scheiße, so, ne? Der sich im Prinzip dann am Ende als korrupter Bulle halt rausstellt, der dafür sorgt, dass Mortys weiterhin sich, also den Status quo halt erhalten, weil die Reichen kontrollieren die es brauchen in der Mittelschicht, um die Armen arm zu halten, damit sie selber reich bleiben können. Also es gibt ein totales gesellschaftliches Gefälle in dieser gesamten Zitadelle und das ist in dieser Folge so unfassbar gut halt irgendwie aufgearbeitet halt einfach. Na, wie gesagt, dieser Rick ist dann, also dieser quasi wie frisch von der Polizeiakademie, macht dann da so ein Training Day dann im Prinzip durch, wie aus dem Film Training Day, was darin endet, dass er sogar seinen Partner dann, den Morty, dann am Ende sogar tötet. Weil er seine eigenen Prinzipien verrät, nämlich das Gesetz, hinter dem er da steht. Und wie gesagt, ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, war ich so hin und weg, als auch noch am Ende rauskommt, dass der Kandidat, der Präsidentschaftskandidat Morty eigentlich Evil Morty ist, der andere Ricks halt auch einfach genozidtechnisch einfach umnietet. Einfach um die Herrschaft und um neuen Wind in diese ganze Welt halt reinzubringen. Also das finde ich mega geil. Ja, das ist so die Folge, die ich persönlich sehr liebe.
In der Folge steckt schon echt wahnsinnig viel drin, gerade diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit, ne, die man halt auch auf unsere reale Welt ummünzen kann, dass es so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaften gibt, die Schere zwischen Arm und Reich.
Ja, na, vor allen Dingen in der Gesellschaft, und das ist das Perfide an der Folge, in der Gesellschaft von Genies, die sich gegenseitig unterjochen, weil in einem Klassensystem muss es immer wen an der Spitze und immer Leute darunter.
Ja, aber das Krasse bei
und ausgerechnet der an der obersten Spitze sein könnte, nämlich Rick C137, der nimmt sich aus dem Ganzen raus, weil er selber von sich sagt, I'm the rickest of Ricks.
Ja. Ne? Ey, das Krasse ist ja, dass selbst unter den Ricks es so eine Art Mehrklassengesellschaft gibt, weil es gibt so ganz viele Ricks, die so stumpfe Fabrikjobs machen.
Ja.
Es gibt die führenden Ricks, die sich mit lustigen Frisuren in den Rad da setzen.
Nein, den gibt's ja da nicht mehr.
In die Zitadelle. Und dann gibt es halt aber auch noch die Ricks, die einfach in der Fabrik irgendwelche stumpfen Kackarbeiten machen.
Du siehst in einer Szene zum Beispiel, auch wenn der Morty dann halt irgendwie in die Menge kommt und ein Rick dann sogar noch ankommt und sagt, hey, ich habe mich selber als Baby geklont, damit du mich als Baby küssen kannst, was halt in Amerika immer so gibt, so Babys küssen, Hände schütteln, ne? Besser nicht andersrum machen, ist kontraproduktiv. Du hast halt dann Babys schütteln und Hände küssen, ja. Und du hast halt zum Beispiel auch einen Rick, der dann sagt, so, hey, ich bin Rick aus der und der Galaxie. Hey, ich bin hier ein Klempner. Und Morty halt nur, dieser Morty-Kandidat noch ganz keck zu ihm sagt so, das ist bestimmt nicht der Grund, weswegen du in die Zitadelle gekommen bist, oder? Mhm. Also, total, ich find's eine total geile Folge, weil das dieses ganze Grundprinzip Rick und Morty auch so hammerhart über den Haufen wird und noch dazu den Evil Morty als vielleicht zukünftigen Antagonisten halt irgendwie rausstellt.
Mhm. Ja.
Die Folge fand ich mega geil. Die hat mich echt gefickt.
Die ist tatsächlich krass. Die habe ich beim ersten Mal gucken nicht so gerne gemocht, weil ich glaube, weil ich abgelenkt war wegen irgendwas. Die ist auch nicht, die kann man nicht so nebenher gucken. Die, auf die muss man sich schon wirklich einlassen. Mhm. Aber das ist wirklich echt eine starke Folge, in der echt sau viel drinsteckt.
Ja.
Ja. Ja.
Und vor allen Dingen, weil du dann halt wirklich auch siehst, weil so Thema Gesellschaftskritik halt einfach wirklich, ne? Du siehst, dass ich find's so geil, weil dieses ganze Prinzip bei Rick und Morty beruht ja eigentlich darauf, dass du, dass die Menschen ja zum Beispiel anders als in anderen Filmen jetzt zum Beispiel, dass wenn die Republik, zum Beispiel auch die intergalaktische Republik auf die Erde einherkehrt und es im Prinzip wie so ein Touristenort behandelt, dass die Menschen damit eher klarkommen, also mit was total Abnormalen aus dem Weltall, damit eher klarkommen als zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie jetzt Magie sehen oder irgendwas. Also die Figuren in Rick und Morty, die sind mit dem, was ihnen dort gezeigt wird, immer cool irgendwann, sobald sie sich daran gewöhnt haben. Sieht man zum Beispiel auch in der Folge, wenn Jerry zu den ganzen anderen Jerrys in die Kita gegeben wird und dann halt wieder rausgeht selber, weil er selber halt davon flüchtet und dann auf diesem Planeten in der realen Welt dann quasi ist und da voll die Panik kriegt, weil, na klar, kommt er natürlich nicht mit klar. Da ist irgend so ein Alien, der schwer atmet, wo irgendwelche Kinder Arm und Beine aus ihm rauskommen, einer, der platzt einfach, dann kommen andere und den Schleim, den er dann auf sich hat, kommen dann andere Aliens und holen diesen Schleim von ihm runter und trinken den dann, weil die das geil finden und so und damit absolut nicht klarkommt halt irgendwie. Und du dann aber siehst, dass wenn die galaktische Republik dann Einzug nimmt, dass sich Menschen irgendwie halt auch an alles gewöhnen
können. Föderation,
glaube ich. Ja. Dass die Menschen sich halt auch an alles irgendwie gewöhnen können. Ja. Und das Geile ist an der Serie einfach, dass egal, wo du dich befindest, dass die Strukturen, die wir auch von der Erde kennen, früher oder später auch, also irgendwie auch im ganzen Universum stattfinden, wie halt dieses Arbeitsgefälle oder Reich-Arm-Gefälle oder was auch immer. Und wir uns aber trotzdem noch über einen Alien oder wir über uns auch als Zuschauer überhaupt nicht über einen Alien wundern, über einen Mörder-Alien, der Crombopulus Mike heißt oder sowas.
Crombopulus Michael.
Also selbst wenn du auf einem anderen Planeten bist, gibt's halt da zum Beispiel auch Arcades, wie das Blitz and Shits und solche Sachen halt so. Und das, finde ich, wird in dieser Folge, wird das so unfassbar geil alles zusammengefasst irgendwie. Mhm. Die ist so ein Mindfuck einfach nur. Fetzt mega mich mega gut ab.
Eine meiner Lieblingsfolgen, die ich mitgebracht habe, ist so ein wirklich so, wenn man bei drei Staffeln schon davon sprechen kann, so ein guter alter Klassiker. Und zwar allererste Staffel, Folge 6, Rick Potion Number 9.
Yeah, das ist die Cronenberg-Folge.
Morty, ja, das ist die Cronenberg-Folge, Alter.
Die ist auch geil.
Morty
ist die erste Folge, die du mir gezeigt hast, wo ich so angeschickt danach. Ja,
oh,
du
meintest
so, ey komm, die Folge musst du dir reinziehen. Die ist so mega sick, Alter. Ja. Und ich war so, vor allen Dingen, ich habe gerade gegessen. Ich hatte gerade gegessen, saß bei Friedhof auf dem Sofa, guckte mir die Folge, aber mir ist echt schlecht geworden, weil ich das so eklig fand.
Kurze Zusammenfassung: Morty ist super scharf auf seine Schulkameradin Jessica. Es steht in der Schule, der Highschool, bei Morty der alljährliche Grippeball an. Gibt's sowas wirklich
in den
USA?
Nein,
das ist doch Bullshit.
Ball.
Die haben einen, doch, das ist ein Grippeball.
Heißt ja auch Grippeball?
Ja, das ist ein Ball, der dort aufgeführt wird, um die Awareness gegen Grippe, also um die,
Bewusstsein.
Das Bewusstsein für Grippe, für die Gefährlichkeit von ansteckenden Krankheiten zu schüren. Ey, wir belächeln das jetzt. Das wäre tatsächlich relativ sinnvoll, Mann. Viel sinnvoller als so manch anderes. Fuck. Vielen Dank, Richard, für das Bier.
Ja, sehr
und
gerne.
Oh, Sagres, ein Bier aus Portugal.
Was hab ich denn?
Wir haben ja gerade internationale Bierwochen.
Tsingtau.
Tsingtau.
Das ist aus. Wo ist denn das her? Aus Asien. Asien Express Food.
Prost.
Ja, warte mal. Muss auch
also, Morty ist scharf wie eine Wühlmaus. Oh, das passt sogar. Wird gleich eine Rolle spielen. Ist scharf wie eine Wühlmaus auf Jessica.
Spitz wie Nachbars Lumpi.
Und bittet Rick darum, irgendeine Art von Liebestrank zu brauen, damit Jessica sich in ihn verliebt. Rick macht das auch. Rick hat da was für ihn parat. So ein Getränk, wo er die Gene von einer Wühlmaus irgendwie mit eingewebt hat und die mixt er mit den Genen von Morty. Diese Love Potion will Morty dann auf dem Ball Jessica einflößen. Durch einen kleinen Unfall bekommt aber auch Jessicas Freund das Ding ab. Außerdem verteilt sich die Love Potion in der Bowle. Damit kriegen alle in dem Raum diese Krankheit ab. Und diese Krankheit mutiert, wird zum Supervirus.
Also es ist, weil die Grippe haben und
genau.
Muss niesen.
Stimmt.
Und niest in die Bowle und damit haben es alle.
Ja. Jessica hat die Grippe und die mutiert gemeinsam mit diesem Liebesvirus. Und das wird eine Superkrankheit. Und innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich die ganze Erde, alle außer die Leute, die mit Morty verwandt sind, in sabbernde, auf Morty unglaublich krass fixierte, liebeshungrige Bastarde. Alle sind super scharf auf Morty. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber das könnte eine kleine Anspielung auf das Parfüm sein.
Ja, wahrscheinlich.
Wo am Ende des Films alle
genau das.
So geil auf den Typen sind, dass sie ihn umbringen praktisch.
Ja. Die fressen ihn.
Ja. Genau.
Ja, dass sie einen, wie es im Film dann heißt am Ende, einer meiner Lieblingsfilme, sie haben das Gefühl, einen Akt aus reiner Liebe begangen zu haben.
Ja.
Indem sie ihn essen.
Indem sie ihn verspeist haben.
Boah, das war ein geiles Buch. Ne?
Alle sind
so, ey, Alter, so süß Kind, das Parfüm kann ich
die gesamte
empfehlen.
Gesellschaft bricht zusammen, weil alle Morty ficken wollen, auf gut Deutsch.
Ja.
Rick will dann ein Gegenmittel entwickeln und zwar macht er das, indem er die DNA einer Gottesanbeterin reinmixt. Seine Logik sieht nämlich so aus: Wühlmaus-DNA und Gottesanbeterin-DNA, die neutralisieren sich gegenseitig, weil das super gegensätzliche Tiere sind. Weil die Wühlmaus rammelt wie Sau, die Gottesanbeterin ist, hat ein extrem kaltes Gefühlsleben. Ja,
was
scheiß,
auch funktioniert.
Es funktioniert erstmal. Wenige Sekunden später verwandeln sich alle Menschen aber in widerliche Insektenmonster und kurze Zeit darauf später verwandeln sich nach einem weiteren erfolglosen Rettungsversuch Ricks alle in widerlich abartige, mutierte, missgestaltete Fleischkreaturen. Rick nennt sie dann Cronenbergs, weil sie an jemanden aus einem Cronenberg-Film erinnern. Das war ein Regisseur, der hat den Film Die Fliege gemacht.
Genau,
David Cronenberg.
David Cronenberg. Und in diesem Film sieht die Fliege halt auch so komisch missgestaltet aus. Und dieser David Cronenberg hat durch die Serie Rick and Morty in der jungen Generation jetzt wahrscheinlich einiges an Popularität gewonnen. Vorher kannte den noch keiner unter 30, jetzt mal ganz ehrlich.
Das stimmt, ja.
Und,
oder halt filminteressiert.
Ja, die Realität ist voll im Eimer, Mann. Alle auf der Erde sind widerlich sabbernde Fleischmonster, die sich alle paar Sekunden übergeben und deren Existenz nur noch pure Pein ist. Das ist echt.
So ein bisschen wie ich beim Arzt, ey.
Dieses ständige Kotzen. Würden die sich nicht ständig übergeben, wird es ja noch gehen. Aber da, dass die halt ständig kotzen, das lässt dich halt so mitfühlen, dass die halt nur Schmerzen haben, so, ne? Ja. Und also das ist alles wirklich vollkommen hoffnungslos. Und Rick zieht die Reißleine und löst das Ganze, indem er eine Realität findet, in der die Krankheit geheilt werden konnte, aber Rick und Morty kurz daraufhin gestorben sind.
Ja, durch einen Unfall.
Die reisen in diese Realität.
Schraubendreher.
Ja, die reisen in diese Realität. entsorgen ihre eigenen Leichen, um deren Platz einzunehmen.
Und Morty sitzt da total abgefuckt in der Wohnung.
Das muss man erstmal verdauen. Ja.
Vor allem, das musst du als Morty erstmal verdauen.
Und ja, vor allem, wie Rick oder was sagt, so, ja komm, ich nehm mich, du nimmst dich und wir vergraben sie hinten im Garten. So, nicht mal auf dem Friedhof, wir vergraben sie hinten im Garten. So,
ja, und am Ende dieser Folge kommt halt, wie es manchmal halt passiert bei Rick und Morty, super traurige Musik und Morty vergräbt, völlig zerstört und vermutlich völlig traumatisiert seine eigene Leiche.
Voll das PTBS danach.
Ne? Rick setzt sich auf die Couch und ihm ist es scheißegal. Er setzt sich auf die Couch, guckt Fernsehen und chillt und Morty ist innerlich zerstört und so endet die Folge.
Ja. Und das ist auch so ein Ding, das wird zum Beispiel in The Rick Shank Redemption auch nochmal aufgegriffen, das kommt auch noch ein paar Mal, wird es noch erwähnt, das hat Morty nicht wirklich verdaut.
Nee, so richtig nicht.
Also noch in The Rick Shank Redemption buddeln die Leichen noch wieder aus, um die Portal ganz zu kriegen, wo es Summer übrigens scheißegal ist, weil die erzählen das ja auch irgendwann, dass das passiert ist. Mhm. Und Summer buddelt einfach die Leiche aus, um die Portal ganz.
Noch dazu ist ja Morty, und das kannst du ja auch nicht von der Hand weisen, Morty ist, hat seine eigenen, also seine leiblichen, universalleiblichen Eltern und Schwester verlassen, um mit Rick in Universum zu gehen, wo zwar auch seine Schwester und seine Eltern halt sind, der aber zu denen eigentlich irgendwie so richtig keinen Draht mehr hat. Also ja, irgendwie, du siehst es ihm auch an, ihm ist das halt so, deswegen kann er halt auch zu Summer dann in der einen Folge sagen so, ja, weißt du, nichts hat Bedeutung. Nur weil deine Eltern, unsere Eltern dich bekommen haben, weil ihnen Reifen geplatzt ist auf dem Weg zur Abtreibungsklinik, musst du nicht so ein Drama machen. Ja. Weil das Ding ist, nur 20 Meter von hier entfernt liegt meine, was sagt er, so vergraben meine schimmelnde Leiche, die ich selber verbuddeln darf. Ja. So, also
das Ding
so,
hat er nicht verarbeitet.
So, wo dann auch noch danach saß. Dann merkst du richtig, dass er am Resignieren ist. Halt einfach dieses so, ne, ja, nichts bedeutet irgendwas, keiner soll irgendwo sein, du bist nicht wichtig in der Welt, komm, lass uns Fernsehen gucken.
Alter, das ist auch so ein Punkt für die Theorie, dass Rick oder Morty zu Rick werden könnte. Das muss ja übrigens nicht universal sein. Das kann auch sein, dass es bei 137 der Fall ist. Weil es gibt eine ganze Folge darüber, dass alle traumatisierenden Ereignisse aus Mortys Gedächtnis gelöscht werden in aufsteigender oder in verschiedenen Kategorien. Also Morty hat Mist gebaut, es ist alles schiefgelaufen und Rick hat Mist gebaut, zum Beispiel im Dame verloren gegen Morty. Auch so ein Ding, ne?
Ja.
Morty besiegt Rick irgendwann im Dame spielen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wenn das Gefälle stimmen würde. Und diese Erinnerung wird halt nicht gelöscht. Ja. Die löscht Rick nicht. Und das ist so ziemlich die schlimmste, die man sich vorstellen kann, seine eigene Leiche zu vergraben und bei völlig Fremden so zu tun, als wären das deine Eltern.
Das ist vielleicht
so ein Lerneffekt, dass er das wissen muss. Vielleicht hat Rick das schon tausendmal gemacht, und das wissen wir auch nicht.
Das sind Gedanken, die diese Folge anstößt. Gesagt,
er kann es nur zwei oder dreimal kann er das so machen.
Das sind Gedanken, die diese Folge anstößt. Du hast gerade gesagt, Tobi, völlig Fremde.
Ja.
Das ist ja eine Realität, das ist ein Universum, das sie gefunden haben, wo alles genau gleich ist. Ja. Also wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass bis auf das Molekül diese Realität dieselbe ist, mit dem Unterschied, dass die kranke Cronenberg-Krankheit geheilt werden konnte und Rick und Morty kurz darauf gestorben sind. Ja. Also aus einer materialistischen, physikalischen Weltsicht sind das seine echten Eltern.
Ja. Wahrscheinlich sind die, weil das unterschiedliche Realitäten sind, sogar genetisch nachweisbar verwandt.
Auf jeden Fall.
Das sind sie ja sowieso. Das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn sie Jerry damals das erste Mal in dieser Kita abgeben, dass nicht auseinandergehalten werden kann, welcher Jerry gehört zu welchem. Ohne diesen Abholschein. Weil Rick ja auch noch zu Morty sagt, so behalt den, das ist dein Vater. Also behalt den Zettel, das ist dein Vater.
Erinnert euch an die letzte Folge, in der wir diese Multiversen, in der Richard diese Multiversentheorie vorgestellt hat. Also diese Idee, dass zu jedem, Fabio würde sagen, infinitesimal kleinen Punkt, zu jeder infinitesimal, also unendlich kleinen Entscheidung, hey, fliege ich als Quantum jetzt nach rechts oder links? Nehme ich Zustand A oder B ein, dass zu jedem Zeitpunkt, bei jeder Entscheidung, ein weiterer Baum aufgemacht wird, eine parallele Existenz aufgemacht wird. Das ist wirklich buchstäblich unendlich, und unendlich jetzt nicht als Synonym für eine große Zahl, sondern wirklich annähernd unendlich viele Realitäten existieren.
Dazu muss man jetzt aber auch im selben Atemzug sagen, Farb ist einer, der sagt, wenn ich mich ins Auto setze und losfahre, dann reise ich durch Zeit und Raum.
Damit hat er verdammt nochmal
recht.
Damit
hat er recht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das fand ich hab das gar nicht kritisiert. Ich hab mich da mega drüber totgelacht. Ich fand's super gut.
Das ist doch eines der Zitate wirklich dieser Staffel, der letzten Staffel. Ja. Worauf wollte ich hinaus? Also, dieser Gedanke mit diesen unendlichen Universen, diese Szene oder diese Sequenz in dieser Folge, wo die ihre eigenen Leichen vergraben und in dieser Realität jetzt plötzlich ihr neues Zuhause aufschlagen, das ist eine der ersten Folgen in dieser Serie, wenn nicht sogar die erste, wo dir die absolute Brutalität dieser Theorie bewusst oder einigermaßen irgendwie gewahr wird. Also wie brutal, wie fundamental, wie auf der einen Seite faszinierend, aber auf der anderen Seite unfassbar horrormäßig diese Vorstellung ist, dass es hier parallel zu uns unendlich viele alternative Realitäten gibt und wie fucking unbedeutend und unwichtig und random und beschissen das unsere Existenz hier macht.
Das ist ein mega geiler Gedanke. Ich sehe hier gerade Fred wild gestikulieren in seinem Becks-T-Shirt. Und stell mir gerade vor, wie halt parallel währenddessen eine Fantastillion andere Freds in ihrem grünen Becks-T-Shirt sitzen und nur einer hat ein rotes T-Shirt.
Ja, ja.
Ein Budweiser-T-Shirt.
Aber das ist ja zum Beispiel auch das, was Rick...
Weil das wäre das, ja.
Was Rick ja zum Beispiel auch zu seiner eigenen Tochter Beth ja auch sagt, wenn du weißt, dass alles nichts bedeutet, dann gehört das Universum dir.
Ich trage übrigens kein Becks-T-Shirt, weil ich so ein riesen Becks-Fan bin, sondern weil ich das einfach irgendwie mit 17, 18 Mal random irgendwo gekauft habe und dieses Shirt immer noch existiert.
Ja, das haben wir oft genug Becks gesagt?
Becks. Wir suchen einen Sponsor.
Becks ist scheiße. Becks ist voll scheiße, Mann. Und wir sagen erst, dass Becks gut ist, wenn sie uns sponsoren.
Ansonsten sage ich, bleibe ich nach wie vor dabei. Becks wird zum völlig mit Recht so viel exportiert.
Wollte gerade sagen, und wenn uns einer von Becks hört, also bisher ist mein persönliches Favoritenbier hier Tsingtao.
Nein, Becks ist schon okay.
Könnt ihr noch was machen.
Becks ist schon okay.
Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach, aber was ich zum Beispiel in der Folge halt auch so geil finde, ist, dass du... Aber alles, was da passiert ist in der Folge, im Prinzip Rick merzt ja nur seinen eigenen Fehler aus.
Ne? Ja.
Er hat sich mit diesen Potions da immer wieder vertan.
Nur. Er listet sich nur in eine neue Realität ein.
Deswegen, lass uns das mal so klein halten, wie es ist. Das ist im Prinzip eine runtergefallene Vase und er kehrt sie unter den Teppich.
Auf einem galaktischen Multiversen Metamaß ist das minimal.
Ja, aber du weißt, du weißt, was im Maxi-Kosmos funktioniert genauso im Mikrokosmos. Jedenfalls ist diese Folge das Äquivalent von einer runtergefallenen Vase, die unter den Teppich gekehrt wird, weil er fuckt das ganze Universum ab und geht halt einfach in eine andere Realität. Was ich so krass finde an der Folge ist, dass dann auch gezeigt wird, weil die ja irgendwann auch mal wieder zurück in diese Realität gehen, ob das nicht alles halt auch so sein sollte für Morty jetzt zum Beispiel oder auch für Rick, ob das nicht alles genauso halt vorherbestimmt war.
Damit würde ich einem Rick nicht kommen.
Natürlich nicht, weil er selber die Entscheidung ja immer trifft. Ja. Aber das finde ich halt interessant, weil sie dann auch zurückgehen und zum Beispiel dadurch, dass Rick und Morty verschwunden sind, in diesem Universum die Ehe und das Familienzusammensein von Beth und Jerry gerettet wurde.
Also ich wäre mit dem... Ja. Ich wäre vor allem in einem Multiversum.
Und das ist das, worum es nämlich in der Folge auch geht, weil Beth will nämlich Jerry in der Folge nämlich eigentlich auch schon verlassen. Ja, und sagt so, ich habe lange überlegt, ob ich den Trip mache. Länder bekannt für ihre sexuell aggressiven Männer.
Ja. Ich wäre vor allem halt in einem Multiversum, in dem jede mögliche Option selbst auf Quantenlevel durchgespielt wird, mit dem Begriff Vorbestimmung sehr vorsichtig.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass das halt. Also, gehen wir mal davon aus, jenes Universum hat seine eigene Zeitlinie, dann kann man doch auch davon ausgehen, dass es nicht nur aufgrund dessen, was Rick halt entscheidet, obwohl er sich selber immer gerne als Gott darstellt, aber dass Rick nicht die treibende Kraft dessen halt einfach ist. Ich meine, er hat sich verrechnet. Rick verrechnet sich eigentlich nicht, wie er selber halt auch sagt. Er hat sich verrechnet und hat halt das ganze Universum damit ins Unglück gestürzt. Und statt Verantwortung zu übernehmen, auch für seine Handlungen,
Moment,
das Ganze wieder umzugehen,
Erde. Geht er. Er hat sein Universum vielleicht ins Unglück gestürzt.
Die Erde, nicht geht das Universum.
Ja, Entschuldigung, die Erde. Aber hat die Erde ins Unglück gestürzt. Und anstatt mit seinem Intellekt das Ganze wieder richtig zu biegen, flieht er in eine neue Realität.
Ja, was hat das mit Vorbestimmung zu tun?
Ey, ich glaube,
tatsächlich, nur was über Rick aus.
Ich glaube, dass uns und bestimmt auch den Hörern die Bedeutung dieser Multiversentheorie noch nicht ganz bewusst ist. Man stellt sich das in Filmen so vor, dass irgendwie alle paar Stunden oder alle paar Sekunden ein neues Universum aufploppt. Nein, Mann. Jede Milliardstel Sekunde ploppen Milliarden, Quadrilliarden verschiedene Universen auf. Ja. Das ist unfucking vorstellbar. Für jedes einzelne Teil. Sorry, Leute, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt zum x-ten Mal, ne?
Stellt euch das Universum vor, wo es nicht uns drei als Menschen gibt, die die Kack- und Sachgeschichten machen, sondern wo es drei Kackhaufen gibt, die die Mensch- und Sachgeschichten
genau.
machen.
Genau, die Multiversentheorie in a nutshell. Wir drei nur mit blonden Bärten.
Nein, rot. Nee, aber ich finde das so witzig. Stell dir mal vor, es gibt wirklich drei redende Scheißhaufen, die die Mensch- und Sachgeschichten machen.
Ja, das oder ja. Mikrofone in Menschen sprechen. Oder wo Mikrofone in Kacke sprechen, in den Mensch- und Sachgeschichten.
Ja, genau. Oder
wie ein Podcast,
oder wie ein Podcast schon machen aus dem Internet, der dann als Kassetten jeden Monat, jede Woche in der Realität erscheint.
Gut, also Leute. Es gibt eine verdammt große Anzahl von alternativen Universen, in denen wir jetzt einfach weiterreden. Aber in diesem Universum hier machen wir jetzt eine ganz kurze Pinkelpause. Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Jetzt reden wir hier die ganze Zeit so ganz selbstverständlich davon, dass C137, also das ursprüngliche, die ursprüngliche Realität, in der Rick and Morty spielt, die, wie wir gerade eben vor der Pause gehört haben, auch schon verwurstet wurde und vielleicht gar nicht mehr das Original C137 ist, dass das unsere Realität ist, aber wir wissen ja gar nicht, ob wir, die wir hier jetzt existieren und diesen Podcast produzieren, / hören, in dem gleichen Universum wie Rick and Morty existieren.
Ja.
Hinzu kommt, wer benennt diese Universen?
Ja, Rick halt einfach.
Irgendwie. Ist das Rick?
Oder ist das die Intergalaktische Föderation?
Da Rick sich ja wirklich auch vor der Intergalaktischen Föderation als C137 Rick ausweist, in Anführungszeichen, scheint es da schon so eine übergeordnete Administration zu geben, die ganzen Bezeichnungen verteilt.
Es gibt ja auch laut der ersten Folge so eine Art Bahnhof zwischen den Realitäten. Also da müssen sie ja dann wo sie ihre Portal gar nicht mehr benutzen können, weil der Akku leer ist.
Stimmt.
Müssen sie durch so eine Art Bahnhof durch. Also das scheint schon so ein Ding zu sein innerhalb dieser Lore.
War da der Akku leer? Nein, das mit dem Akku war bei Get Swifty, wo Rick gelogen hat.
Ja, da auch. Aber das war in der ersten Folge auch, weil er irgendwie auf so einem Wir ficken und nehmen Drogen-Universum war und deswegen keinen Akku mehr hat. Oder keine Energie mehr hat halt in seiner Portalgun.
Ich finde mit am schönsten das Universum, wo Hamster aus Ärschen rauswachsen und in menschlichen Ärschen auch Wohnungen
haben. Am geilsten ist ja dieses Universum, das ja mehrmals in der Serie angeteased wird, wo alles aus riesigen Ärschen besteht.
Riesigen, haarigen Ärschen.
Ja, wo alles ein riesiger Sumpf ist, wo große Ärsche rausgucken und den ganzen Tag nur furzen.
Die Rick auch immer sehr gerne nimmt in der Folge ja auch für sein Improvisationstalent.
Ja.
Einfach dann aus seiner Uhr oder so. Ja, Mission abbrechen. Rick hat die Kontrolle. Rick hat die Kontrolle. Pff, dass einfach so ein Arsch rauskommt und ihn antwortet. Herrlich. Da kann man mal wieder sehen, bei so kompliziert die Serie auch ist, hast du Pipi-Kaka-Witz drin, dann ist geil, ne?
Ja.
So. Also auch aus dieser Kaffeetasse, da finde ich so geil.
Ja. Vor allem, wie er sagt, der Rick verändert die ganze Zeit die Uni, die Realität des Simulators, den wir ihm vorspielen. Naja, er ist das intelligenteste Wesen im Universum. Also, klar, dass der das kann.
Der intelligenteste Nicht-Insekt.
Ja.
Ja. Abgefahren. Tja, gut, Leute, dann leiten wir damit jetzt mal zu einem echt sicken Thema im wahrsten Sinne des Wortes über, das vermutlich die zweite Hälfte unserer Show dominieren wird. The Psych of Rick. Boah. Ich hab echt mir einige Sachen dazu in den Untiefen des Multiversums Netz reingezogen. Und ich muss gleich schon mal betonen, das sind alles nur Spekulationen und kranker Scheiß. Aber worüber wir uns, also was in der Serie gesagt wird, und was auch viele Hörer direkt oder vielleicht auch latent vermuten, ist, dass Rick halt ein absoluter Soziopath ist. Er hat kein Gewissen, er hat kaum bis keine Mitgefühle für andere und er kümmert sich um nichts. Einen Scheiß.
Außer sich selbst.
Außer sich selbst. Ich meine,
ja, selbst das nicht mehr.
Ich wirklich. Meine, der Mann hat mathematisch bewiesen, dass seine beiden Enkel ein Stück Scheiße sind.
Ja, stimmt. Ja. Das ist okay, wir müssen unsere Realität retten. Aber ja. Vorher beweise ich euch noch, dass ihr ja. Mathematisch, dass ihr ein Stück Scheiße seid. Achtung! Und holt so eine Tafel.
Ja, und zeigt es dann halt auch. Und leitet mathematisch her, dass die beide ein Stück Scheiße sind.
Und zwar in zwei asynchron laufenden Zeitdimensionen ja. Gleichzeitig.
Ja,
leicht asynchron.
Ja. Also was wir nicht wissen, aber was wir vermuten, wenn wir mal die Riesenbaumsamen-Theorie beiseite lassen, dass er ein Alkoholproblem hat. Er ist vermutlich Alkoholiker, so wie er dargestellt wird, mit dem Rülpsen und dem Sabber vor dem Mund und dem ständigen Flachmann-Saufen und den ganzen Alkoholiker, was ja laut...
Die Folge mit den Vendicators, so hießen sie übrigens, wo er ja. sich halt so hart besäuft, dass er noch explosive Diarrhoe hat, den ganzen Konferenzraum von denen voll scheißt.
Ja.
Und
Vendicators, oh ja.
Und dann ja sogar noch total besoffen, es schafft ein Saw-ähnliches Spiel aufzubauen.
Und sich selbst nicht mehr dran erinnern kann.
Sich selbst nicht mehr dran zu erinnern, eine Party zu schmeißen und sogar noch Noob, an den er ja. sich nicht mal mehr erinnert, dann zu huldigen.
Das ist so geil.
Ja. Ja, also Alkoholismus ist ja nach ICD-10, also dem Katalog, großen Katalog der psychischen Störungen, eine psychische Störung, Alkoholismus. Und zwar keine, die man unterschätzen sollte. Damit betäubt er seinen Schmerz. Er hat ja auch diesen Spruch, Wabalabadabdab.
Wabalabadabdab.
Wabalabadabdab in der ersten Staffel erfunden. Und das habt ihr vorhin schon angedeutet. Der Vogelmensch sagt eindeutig, dass das übersetzt so viel heißt wie ich habe große Schmerzen, bitte helft mir.
Hm. Ja. In Vogelsprache.
Ja. Also Rick, da drin in Rick, so vermuten wir, muss wirklich ein ganz tief sitzender Schmerz sein und irgendetwas, das er betäuben beziehungsweise einfach muten will.
Ja.
Irgendwas, das er zum Verstummen bringt.
Das siehst du
ja
auch in der Folge mit Unity, siehst du das ja ganz krass. Ja. Er ist so emotional angegriffen und zerstört durch diesen Breakup dann von ihr und durch diese Zurückweisung, bisschen wie seine Tochter Beth, dass er sich halt selber das Leben nehmen möchte ja. eigentlich.
Er hat selbstmörderische Tendenzen. Nach der Beziehung zu Unity in dieser Folge Mein alter Schwarm versucht er, sich selbst umzubringen. Also wir wissen nicht, ob er es wirklich ernsthaft versucht hat. Oder es gab ja auch diese Theorie, dass Rick... dass ihm bewusst ist, dass er eine Cartoon-Figur ist und ihm deswegen klar war, dass er nicht sterben kann. Aber er begibt sich so oft in Situationen, wo er fast abnippelt, wo er oft nur durch Glück einfach durchkommt.
Die Folge, wo die beiden sich, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wo die beiden sich so ein Wellness-Wochenende gönnen,
naja.
Wo sie so ein geistige Entgiftungsding und dann der Gift-Rick versucht, bla bla.
Vorher die, das Ding,
genau, ja. Wo Rick... Also worauf ich hinaus will, dass Rick Morty von der Schule abholt. Du hast gesagt, heute keine Abenteuer. Das wird eine ganz, ganz kurze Sache. Das wird mega easy. Schnitt 6 Tage später. Oh mein Gott, war das krank.
The whole situation was totally fucked. I was not in control of the situation.
Es war die ganze Zeit
we
nur
totally
Glück.
Could have died.
Ja, es war die ganze Zeit nur Glück. Wir hätten jederzeit sterben können.
Ja. Ich hatte gar nicht, wo die noch weinen, dann in diesem Raumschiff zu zweit sitzen.
Warum tust du uns das an? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich dich hasse. Vielleicht, weil ich mich hasse. Vielleicht, weil ich sterben will. Ich habe keine Ahnung.
Wo sie dann in so einen Alien-Spa gehen und ihre mentalen Toxine extrahiert werden und die sich dann selbstständig machen und versuchen, die Kontrolle an sich zu reißen. Das ist sick, Mann.
Das ist auch so eine geile Folge. Das ist die Hölle. Nein, wir sind die Toxine.
Das ist so sick. Wo der Toxin-Rick dann die Wissenschaft neu erfindet. Verdammte Scheiße, ich habe gerade das toxische Äquivalent zur Elektrizität gefunden. Siehst du das? Verfickt nochmal. Das ist scheiß Wissenschaft, du Hurensohn. Fuck.
Ja. Ich habe gerade das toxische Äquivalent von Elektrizität erfunden. Ja, kannst du das auch, Morty? Du kleiner verdammter Scheißhaufen.
Mann, wo er so wütend auf ihn einredet.
So. Wer hätte das anders gekonnt, außer ich? Ich bin ein verdammter Gott für dich, Morty.
Ja, Mann. Ja.
Voll abgeht einfach nur, ey. Das ist so geil.
Es gibt ja diese wahnsinnig ikonische Folge, in der Pickle Rick auftaucht.
Mhm. I'm Pickle Rick. I'm not a cow. I'm a pickle. But when I feel like it.
Ja. Und In der Folge ist die Familie ja bei dieser Psychologin, Dr. Wong, und die bringt ein paar Sachen wirklich toll auf den Punkt. Die sagt, Rick hat diverse mentale Probleme, zum Beispiel hat er Probleme damit, Autoritäten zu akzeptieren, und er denkt extrem abwertend über Personen, die weniger intelligent sind als er selbst.
Was heftige narzisstische Züge sind.
Ja, voll.
Gute Überleitung, lieber Tobias.
Oh, sonst wäre er ja nicht bei Bird Persons Hochzeit und würde sagen, so Morty, Morty sagt doch zu Rick, reißt sich gefälligst zusammen, dass es Vogelmenschs großer Tag, sein großer Tag war, als er gegen die
knietief im Blut, im Blut der
Horden von Schlag mich tot halt irgendwie. Ja. Das hier ist nur eine Hochzeit, das ist wie eine Beerdigung mit Kuchen.
Ja. Ja.
Was übrigens auch bescheuert ist, weil auch in Amerika bei Beerdigungen gibt's Kuchen da.
Ehrlich?
Ja, klar.
Ja, gut, bei uns eigentlich auch.
Gibt's Schokokuchen.
Leichenschmaus
gibt's bei uns
auch, ja.
In Amerika gibt's einen Schokokuchen.
Was super abgefahren klingt, weil Leichenschmaus klingt ja so ein bisschen, als würde man von der Leiche naschen.
Ich meine, in der Kirche wird der Körper Jesu gegeben und wir trinken sein Blut. Also.
Ja, das ist auch nicht skurriler.
Nee.
Ja. Auf jeden Fall bin ich in meinen... Gut, also ich muss nochmal einen fetten Disclaimer jetzt machen. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir über so psychologisches Zeug sprechen, und das ist auch wichtig. Wir sind keine Psychologen.
Doch.
Wir sind nur interessierte Laien.
Auf jeden Fall.
Selbst wenn wir professionelle Psychologen wären, könnten wir keine Ferndiagnose durch das Gucken einer solchen Serie erstellen. Rick müsste sich eigentlich mit einem echten Psychologen über längere Zeit unterhalten.
Zu dem wir nicht mal wissen, ob wir immer über den gleichen Rick sprechen.
Richtig.
Ganz genau.
Ganz genau. Aber spekulieren macht ja Spaß. Ich bin auf einen ganz geilen Beitrag im Internet gestoßen, und zwar stammt er von der Webseite jedi-council.com. Ich weiß, das klingt super unseriös, aber das ist tatsächlich echt eine wirklich ganz geile englischsprachige Seite für Fantheorien und solche Sachen, wie wir hier machen.
Solange sie nicht von Sputnik oder Breitbart News ist, kaufe ich alles.
Und der Autor dieses Artikels hat zwei mögliche psychische Störungen für Rick angeführt. Die erste Möglichkeit, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und es gibt bei diesen psychischen Störungen immer so eine Checkliste, so einen Fragenkatalog. Checkliste ist wirklich der richtige Begriff. Mhm. Haben wir hier ja schon mehrmals gemacht. Genau. Bei Wolverine, bei Anakin Skywalker und so weiter. Wir können ja gemeinsam mal ganz kurz ein paar Punkte dieser Checkliste durchgehen für die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Weißt du, wie viele Punkte es braucht, um das zu diagnostizieren?
Wie viele
Treffer braucht es,
das, um das bei einer zu Belastungsstörung war das 6 von 9 oder so hatten wir das. Irgendwie das hatten wir bei Darth Vader, der halt irgendwie, da gibt es 6 Punkte und der erfüllt 5 in Klammern 6.
Bei Borderline, bei Vader ging es um Borderline,
dass
er 5 von 6 Punkten erfüllt.
Also, der erste Punkt, der bei Rick zutreffen könnte, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist eine übertriebene Einschätzung und Darstellung der eigenen Bedeutung und Fähigkeiten, selbst beim eigenen Versagen.
Ja, Rick stellt sich immer hin und sagt, er ist ein fucking Gott. Er bezeichnet sich selber mehrfach als Gott in der
Serie. Ja, aber er sieht auch Fehler ein. Das haben wir gerade noch groß und breit und lachend zitiert. Ich habe die überhaupt keine Kontrolle gehabt. Also der sieht schon Fehler ein. Der überspielt Fehler gerne, aber es ist nicht so, dass er sie ignoriert. Mhm. In der Cronenberg-Folge zum Beispiel baut er ja einen ziemlich dicken Bock, macht ganz offensichtlich einen Fehler und sagt ja auch, dass er einen Fehler... Gut, er sagt es dann von wegen, ja, okay, entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht. Also er entschuldigt sich jetzt nicht dafür, aber er sieht schon ein, dass er Fehler macht, findet allerdings meistens direkt eine Lösung.
Ich habe aber da auch ein Gegenbeispiel, und zwar in meiner Lieblingsfolge der heutigen Folge, Morty Love Potion Number 9, oder was, Rick's... Ja, egal, Rick, ihr wisst, Rick, was ich meine. Da versucht am Ende der Folge Morty Rick zur Rechenschaft zu ziehen, so, ey, du hast die Welt in Cronenbergs verwandelt, was soll die Scheiße? Und Rick schiebt die Schuld dann auf Morty, dass er schuld ist, weil er sich an einem unschuldigen Highschool-Mädchen vergehen wollte.
Ja.
Du idiotischer Idiotentyp oder
nicht,
so
nennt er. Er sagt ja nicht nur, dass du dich an einem unschuldigen Highschool-Mädchen vergehen wolltest, sondern einfach, dass du den ganzen Prozess von Kennenlernen, Daten bis hin zu Sex halt einfach mal die High Road nehmen wolltest.
Mit so einem abgefuckten, mutierten, insektoiden Cronenberg-Virus.
Ja, das war halt einfach so, du warst doch der es nicht abwarten konnte quasi.
Ja.
Einzige, was ich wollte, war, dass du mir einen Schraubenzieher gibst.
Ja. Also, Ich gehe d'accord mit der Meinung dieses Artikels, den ich hier lose paraphrasiere, dass dieser Punkt eher weniger zutreffend ist.
Ja,
ich lese noch mal, genau, ich lese noch mal kurz vor. Übertriebene Einschätzung und Darstellung der eigenen Bedeutung und Fähigkeiten selbst bei Versagen. Jetzt ist es so. Rick sagt von sich selbst, dass er ein gottähnliches Wesen ist, dass er vermutlich das intelligenteste Wesen des Universums ist und dass er wirklich nahezu allmächtig ist. Was faktisch korrekt ist.
Ja.
Also es ist keine übertriebene Darstellung, sondern Rick ist wirklich, der ist ein Gott, Alter.
Der baut im Körper eines Insekts in einem Raumschiff, in dem er gerade notgedrungen geflohen ist, eine Maschine, um seinen Verstand spontan in jemand anderen zu teleportieren.
Ja, er schreibt also, Virus, ja.
Ja, genau, das stimmt, das ist ein Computervirus, mit dem er das macht. Also, das ist wirklich, ja, wir reden hier von fast allmächtigen Fähigkeiten, die der Typ besitzt.
Ja. Aber trotzdem hast du halt doch irgendwo, stimmt das, weil zum Beispiel jetzt auf der familiären Basis, zum Beispiel hat er auch Fruppiland gemacht, um seine Tochter dahin zu schicken, anstatt sich zum Beispiel mit ihren Problemen auseinanderzusetzen.
Das ist ein anderer Punkt, Richard. Warte mal,
mit diesem Narzissmus. Er tut das dann auch noch so ab, als ihn Beth dann damit konfrontiert, tut er das ab mit, ich hab das nur gemacht, weil du ein creepy Kind bist. Also er hat als Vater eigentlich abgefuckt, schiebt aber seine creepy Tochter dann davor, weil sie irgendwie komisch war, was auch einen Grund hat einfach, dass er trotzdem keinen Fehler gemacht hätte, sondern eigentlich nur eine Lösung für ein Problem gesucht hat.
Ja, aber dennoch wissen wir ja, dass er Fehler einsieht. Indem er zum Beispiel sagt, ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Situation unter Kontrolle.
Ja, klar.
Also bei echten Narzissten ist es wohl so, dass die halt wirklich unfassbare Scheiße bauen und teilweise wirklich völlig talentlos sind. Aber nach außen hin ihre eigenen Leistungen trotzdem unfassbar idealisiert darstellen und ihr eigenes Versagen so umdeuten, dass sie praktisch dann am Ende als der große Held dastehen.
Und das tut Rick nicht, sondern er schiebt die Schuld von sich.
Ja.
Also er dreht sie ja nicht um, er schiebt die Schuld einfach nur von sich. Das ist natürlich auch nicht geil.
Naja, er dreht es aber auch oftmals so, dass er trotzdem als das Zünglein an der Waage da irgendwie ist, der das noch irgendwie hätte retten wollen.
Also, dass er sein eigenes Versagen oft vertuschen oder jemandem anderen unterschieben will, das sehe ich schon.
Ja.
Aber, wie gesagt, der wichtige Punkt, übertriebene Darstellung der eigenen Fähigkeiten ist halt nicht zutreffend, denn anders als beim aktuellen Präsidenten einer bestimmten Nation,
mehrerer bestimmter Nationen,
ist er halt wirklich unfassbar fähig.
Ja.
Ich sage es nochmal, Leute, es wird nicht nur angedeutet, es wird wirklich genau so gesagt, mehrmals in der Serie, dass er vermutlich das intelligenteste Wesen des Universums ist.
Ja.
Weiterer Punkt auf dieser Narzissmus-Checkliste, eine idealisierte Vorstellung der Bedeutung seines eigenen Lebens, von Liebe und von der Bedeutung seiner selbst. Und Narzissten haben eine idealisierte Vorstellung des eigenen Lebens, von Liebe und von der Bedeutung ihrer selbst. Also Narzissten denken, dass die Beziehung, in der sie gerade sind, wenn die sich verlieben, denken die, das ist die perfekte Liebe, das ist die perfekte Beziehung. Mein Leben ist das eines Superhelden, von dem in 1000 Jahren noch berichtet wird. Also die sehen sich selbst als eine, ich sag's jetzt mal mit eigenen Worten, die sehen sich selbst als eine Romanfigur, von der in 1 Million Jahren die Menschen noch berichten werden, als strahlenden Held.
Das ist bei Rick gar nicht so.
Das sehe ich gar nicht so, weil dafür wissen wir zu wenig von ihm und dafür stellt er zum Beispiel das, was...
Aber wir wüssten es, wenn er so wäre.
Ja, auf
jeden Fall. Dann würde er davon sprechen.
Aber das Ding ist
halt
so, selbst wir sehen ja auch, wenn er mit Unity zusammen ist, da handelt er ja auch nicht so, dass er sie durch seinen Erfolg, also dass sein Erfolg, dass er sie quasi in mehreren Körpern, weil er ja pansexuell ist, ja auch irgendwie bumsen kann, stellt er nicht als Erfolg hervor im Sinne von, ey, guck mal, ich habe die oder mehrere Alten dann in dem Falle dann klar gemacht, sondern er spricht das eigentlich gar nicht an, er macht es einfach.
Ja, genau, also es geht ja jetzt nicht darum bei Narzissten, dass sie rumerzählen, wie viele die gebumst haben, sondern dass wenn sie tatsächlich verliebt sind oder eine Beziehung führen, dass diese Beziehung, in der er steckt, das Maß der Dinge ist.
Ja,
also nicht, also Narzissten laufen jetzt für gewöhnlich nicht rum und sagen, guck mal, die habe ich gebumst, die habe ich gebumst.
Moment.
Klar. Doch, eigentlich schon.
Ja, Moment, klar. Aber darum geht es ja.
Deswegen hat ja Mr. Mumpf auch mal einen Pressesprecher gehabt, der groß rum erzählt hat, mit wem er nicht alles gepennt hat.
Ja, aber darum geht es ja in diesem Punkt nicht. Darum geht es ja, von der eigenen perfekten Vorstellung von Liebe.
Genau.
Ja, ne? Und das ist ja, da geht es nicht um Liebe, da geht es um Errungenschaften, weil wenn solche Leute, also wenn so narzisstisch geprägte Menschen darum erzählen, wen sie gebumst haben, geht es nicht darum, dass sie die aus Liebe gebumst haben.
Ja,
das ist eine reine Objektivierung.
Ja, aber
hier geht es nicht um Objekte,
also, sondern ihre Vorstellung von Liebe. Trotzdem stellen sie sich aber hin auch so, guck, die hab ich, wen hast du?
Ja, genau, das Ding. Ne? Also nicht von wegen, wen hab ich alles, sondern die hab ich.
Ja.
Und das, was wir haben, ist das Maß der Dinge.
Genau.
Also was halt, also bei aller Selbstdarstellung und bei allem Rick and Morty über alles, Rick and Morty immer wieder. Wir wissen es nicht, aber ich vermute, dass Rick nicht so die idealisierte Vorstellung von seinem eigenen Leben hat, weil er ist halt ein scheiß Zyniker und er ist fuck desillusioniert und er weiß halt, dass er selbst nur ein unbedeutendes Staubkorn in den Weiten dieses Multiversums ist. Er ist sich der Tatsache bewusst, und das sagt er auch mehrfach, dass nichts eine Bedeutung hat und dass es so völlig random ist und dass es eigentlich niemanden interessiert, was er macht, weil er selbst nur ein Staubkorn am Strand des Multiversums ist.
Auf der anderen Seite sagt er aber auch, entschuldige, dann du zuerst.
Ich zeig ja seit einer halben Stunde auf.
Ja, du zeigst so manchmal einfach so den Finger nach oben, Mann.
Was wollte ich sagen? Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Genau. Was halt auch dagegen diese Idealisierung halt spricht, ist, dass er so ein unheimlich getriebener Mensch ist. Also er sitzt nicht da und feiert seinen Status quo als das Geilste, was es gibt, sondern er ist ein unfassbar getriebener Charakter, der immer noch mehr will, der immer weiter will, der es ja auch nicht gut sein lassen kann. Das wird ja mehrere Male thematisiert, dass er einfach nicht aufhören kann mit diesem Scheiß, den er da ständig macht, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, was er macht. Also, warum diese Abenteuer die ganze Zeit? Vielleicht oder vermutlich sogar einfach, damit der Typ was zu tun hat.
Naja, sich selber stellt er schon in Mikkel. Also er sagt schon, wie geil er ist. Weil alleine diese...
Ich rede nicht davon, dass er sagt, wie geil er ist. Ich sage davon, dass er das, was er tut und das, was er macht, nicht glorifiziert.
Na doch,
sondern
macht
er. Sondern dass er getrieben ist.
Ja, nee, er glorifiziert das auch.
Nein, aber nicht den Status quo, sondern dass er immer noch weiter was macht.
Naja, ja, klar, aber dem das, was er macht, festigt doch den Status quo.
Ja, aber nein, er hat keinen Status quo.
Ich hab mich in eine Pickel verwandelt, weil ich es kann. Warum ich es getan habe, weil ich es kann, nicht weil es andere nicht.
Ja, aber darum geht es in der Folge nicht. Das ist eine Ausrede.
Das geht. Nee.
Aber das ist, also diese Pickel macht er nicht, weil er es kann, sondern weil er nicht zur Paartherapie will.
Ja, schon klar, aber trotzdem
was ich raus,
damit selber, weil andere das nicht können.
Nein, worauf ich hinaus will, Richard, ist, es gibt keinen Status quo, den er glorifizieren kann, weil Rick keinen Status quo hat.
Na doch, also den einzigen Status quo, den hat es er selber.
Also wir müssen uns.
Selbst das ist ja kein Status quo. Er spricht ja von sich selbst als ein Partikel in allem, so als ein unbedeutendes Wesen, ein mächtiges unbedeutendes Wesen, aber
auf der anderen Seite tritt er aber halt auch vor in der Zitadelle vor den Rat und sagt, er ist der rickigste Rick von allen. Also Leute, ich muss mal kurz den Moderator raushängen lassen im wahrsten Sinne des Wortes, weil moderare heißt ja ausgleichen. Wir kriegen von dieser Serie widersprüchliche Infos. Wir können hier nur abwägen, also wir werden hier nicht auf die eine Wahrheit heute stoßen.
Ja.
Weiterer Punkt bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen wäre noch, dass derjenige arrogant ist und denkt, dass ihn andere beneiden und andere ausnutzt und möchte, dass sie ihn bewundern.
Ja.
Ja.
Also ich wüsste nichts, was dagegen spricht.
Ich ehrlich gesagt nicht eine Szene spricht dagegen,
glaube ich.
Ich würde nur sagen, eigentlich der letzte Punkt, der möchte ja irgendwo von Morty auch bewundert werden.
Ja, eben. Also ich.
Aber die anderen beiden Punkte davor würde ich jetzt anzweifeln, aber...
Hey, sag nochmal, lies mal vor.
Arrogant.
Ist er.
Denkt, dass andere ihn beneiden.
Ja.
Ja. Sagt er so auch.
Öfter sogar.
Ja.
Gerade wenn es um die Föderation geht.
Hm. Nutzt andere aus.
Ständig.
Ja, okay.
Alter,
ja.
Ich zitiere hier.
Ich dachte erst, ich hätte Gegenbeispiele, aber nein, habe ich nicht.
Morty sagt, aber Rick, ich dachte, ich darf heute in die Schule gehen. Ja, Morty, das war, bevor ich was brauchte.
Ja.
Das 1:1 Dialog aus der Serie.
Das ist die Folge, die ich vorhin meinte, ne? Mit dem Schnitt 6 Tage später.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja. Nutzt andere aus und möchte bewundert werden. Das geht einher mit, denkt, dass ihn andere beneiden.
Ja. Serie ist einfach viel zu geil.
Genau. Also alles in allem stimme ich da mit dem Autor dieses Artikels mit ein, dass diese narzisstische Persönlichkeitsstörung bei Rick eher schwierig ist.
Ja, also wahrscheinlich in Teilen vorhanden. Also
vielleicht.
Ja, also gerade bei psychischen Erkrankungen gibt es ja nicht Ja und Nein, sondern da geht es ja um die Stärke, ne, um den Grad der. Weil der hat ja, also die Tendenzen dahingehend hat er, sonst gäbe es keinen Diskussionsstoff an der Stelle. Und der füllt ja mindestens einen Punkt auch einfach voll. Mhm. Nur ich glaube, der Grad seiner narzisstischen Störung ist nicht so hoch.
Er
die
ist
kommt,
halt,
glaube ich,
ja,
eher daher, dass er wirklich so krass ist.
Ja,
die,
er
verwässert,
ist halt,
die verwässert sich durch, ich wollte sagen, die verwässert ja sich durch seine Fähigkeiten.
Ja,
halt
genau. Denn er ist kein Arschloch, der vorgibt, ein Genie zu sein. Er ist ein Genie,
dass dadurch zum Arschloch
wurde. Dadurch zum Arschloch wurde.
Genau.
Wow.
Sagte Fred genießend und hatte seine Hand in der Hose.
Ja.
Wow. Die zweite. Die zweite.
Das weiß ich auch nicht.
Die zweite.
Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt.
Das war gerade der offizielle, die Lunge pfeift.
Ja. Die zweite mögliche Persönlichkeitsstörung, die Rick möglicherweise haben könnte, ist die von uns in der Wolverine-Folge schon mal besprochene antisoziale Persönlichkeitsstörung, auch genannt dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja?
Das, was man früher so schön unter Psychopathie zusammenfasst.
Ja. Ich lese mal hier die Checkliste vor. Unfähigkeit, sich an soziale Normen zu halten und respektvoll mit anderen umzugehen.
Ja.
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 Darum geht's. Da müssen wir nicht, da müssen wir wirklich nichts mehr dazu sagen.
Die Folge mit hier,
mit allen.
Curse Purge Plus.
Ja.
Oder einfach das Mikroskop wieder zurückgibt und sagt halt so, ja, danke,
ja,
so,
ja,
du bist halt der scheiß Teufel,
ja,
und das Mikroskop, was du mir geben wolltest, hätte mich mental behindert gemacht.
Nächster Punkt. Betrügereien wie Lügen, das Nutzen von Pseudonymen, das Manipulieren anderer für den eigenen Nutzen oder die eigene Freude.
Ja, voll. Ja,
macht er auch.
Auf jeden Fall.
Gearface. Also da müssen wir auch nicht diskutieren. Haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Rick ist ständig am Lügen.
Mhm.
Ja.
Für seinen eigenen Vorteil.
Ja.
Oder weil er sich aus Problemen raushalten
möchte. Allein die Tatsache, dass sie in einer Realität leben, bei einer Familie leben, die nicht deren ist.
Ja.
Übrigens, alleine, dass er Morty halt auch eine Waffe gibt, um ihn in Standoff zu töten, ohne Morty das zu sagen.
Ja.
Übrigens gibt es eine ganz interessante kleine Studie, von der ich gelesen habe, wonach intelligente Kinder häufiger lügen als dumme Kinder, um es mal ganz platt zu sagen.
Genie,
ja, ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass sie dazu in der Lage sind.
Richtig.
Ja. Ja.
Denn eine Lüge fordert kognitive Leistungen, um diese Lüge aufrechtzuerhalten und eine Geschichte zu entwickeln. Es ist nicht so, dass die dummen Kinder nicht lügen wollen, die können es halt nur einfach nicht.
Ja. Wenn so ein fünfjähriger Junge einmal zu doll sich Kopf gestoßen hat
und nächster dann Punkt,
ganz langsam redet.
Nächster Punkt, Reizbarkeit und aggressives Verhalten.
Ja.
Häufige
ja
physische Auseinandersetzungen.
Ja. Physische Auseinandersetzungen.
Hat er auch, der prügelt sich
ständig. Ja, das hat er auch, aber ich denke nur daran, wenn er halt aus dem Gefängnis wiederkommt und vollkommen ausrastet, weil Jerry die Garage aufgeräumt hat und er seine Fliegen erstmal ordnen muss, damit es wieder so ist, wie er hat.
Rick bringt in fast jeder Folge irgendjemanden um, Alter.
Ja. Oder viele, je nach Folge. Sehr viele.
Also da, die Folge, ich glaube, das war die Folge, über die du vorhin gesprochen hast, wo die Insekten in seinen Verstand reingehen. Da flüchtet er mit dem Raumschiff und beim Ausparken mit seinem UFO, er könnte einfach wegfliegen. Aber nein, er macht noch kurz einen Schlenker, zack, und rammt die ganzen Insekten gegen die Wand, dass sie in einem blutigen Klumpen Schleim liegen bleiben.
Ja. Ja. Also, ich meine, die fliegen ja auch mal auf einen Purge-Planeten und purgen da ziemlich heftig mit.
Ja, und er will unbedingt zugucken.
Ja, ja, erst will er nur zugucken und dann macht er auch mit. Also,
ja. Ja. Nächster Punkt. Missachten von Gefahren für sich selbst oder andere.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Dauerhaft.
Leute, ihr merkt schon, da gibt es ein Muster. Erinnert ihr euch daran, wie wir bei der Narzissmusstörung diskutiert haben?
Ja, stimmt.
Ja? Ja? Es geht weiter.
Ey, die hatte ich immer noch realistischer.
Ja. Leute mit so einer dissozialen Persönlichkeitsstörung verhalten sich herzlos und sind unbeteiligt gegenüber den Gefühlen anderer.
Ja, yeah, you pass butter.
Ja, das ist, gut, da reden wir von der Maschine, aber das,
ja. Der auch ganz schön Herz hat.
Das ist ein bisschen schwierig.
Ich würde sagen, jein.
Ja, weil ich glaube, dass er das eher vorgibt.
Nein, nein, nein. Seine ganze Beziehung zu Jerry, der Vater seines Enkels ist und der Mann seiner Tochter, dem verhält er sich genau so gegenüber.
Ja, Überraschung. Ein Vater mag den Typen nicht, der seine Tochter geheiratet hat.
Naja, na klar.
Nein,
aber trotzdem.
Nein, wovon ich spreche ist,
aber
sind ja wirklich richtig sinnvolle Beziehungen, die er theoretisch hat, zum Beispiel zu seiner Tochter und zu seinen beiden Enkeln.
Ja.
Und denen gegenüber verhält er sich eher wenig weniger so.
Ja. Okay,
selbst
aber
Morty gegenüber eigentlich, er sagt das zwar ständig, aber eigentlich benimmt er sich dem gegenüber
okay,
selten
okay,
so.
Okay, warte mal, das sind die Menschen. Was ist damit, dass er halt Crombopulous Mike einfach eine Knarre verkauft, damit er Spielchips für Blitz und Chips haben kann?
Ja, das ist ihm so scheißegal. Aber er hat funktionierende Beziehungen. Und das ist etwas, das bei einer einer voll entwickelten dissozialen Persönlichkeitsstörung physisch nicht möglich ist.
Alter, wenn der die voll entwickelt hätte, dann wäre er ein lebender
Moment.
Turret. So, dann
Moment.
Ginge gar nichts mehr.
Ey, dazu
doch,
muss ich...
Aber trotzdem, die das voll erfüllen.
Moment,
aber
trotzdem hat er nicht Störung.
Moment, dazu muss ich kurz was sagen. Diese psychischen Störungen, die sind nicht schwarz-weiß, sondern es kann...
Das meinte ich ja vorhin.
Genau, also es kann auch Leute geben, bei denen der eine Punkt eher zutrifft, der andere weniger. Genau. Also ich habe darüber auch lange nachgedacht, dieses herzlose Verhalten und mangelnde Gefühle gegenüber anderer. Und wir sehen ganz viele Beispiele in der Serie, wo Rick auf die Gefühle und die Schmerzen anderer wirklich scheißt. In jeder Scheißfolge.
Ja, 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 ja.
Aber
alleine wenn er Roy spielt.
Je weiter die Serie in den 3 Staffeln fortschreitet, desto häufiger haben wir Situationen, wo er wirklich buchstäblich teilweise leidet, weil irgendwas mit seiner Familie nicht stimmt. Die letzte Folge, 3. Staffel, letzte Folge, wo er mit Obama Stress hat. Da entschließt sich am Ende der Folge die Familie, sich von Rick abzuwenden. Die flüchten in eine Holzhütte und rufen Rick an und sagen ihm, versuche nicht uns zu finden, wir wollen nicht mehr mit dir zu tun haben. Und
Rick
da,
ruft Morty an.
Und da, ja, und da kann... Ach, ihr seid solche Freaks, Mann. Ihr seid solche Nerds. Fuck.
Entschuldige. Ich glaube, wir sind hier falsch.
Dass man in solchen, Tobi, wir gehen jetzt. Wir machen unseren eigenen Podcast und nennen ihn Dünnschiss und Geschichte.
Dass man in solchen Details hier korrigiert wird. Ja, ja, alles gut. Und da bricht Rick wirklich nicht zusammen, aber da ist er geknickt. Und dann sagt der Obama seinem Erzfeind in dieser Situation so, ey, du hast gewonnen, lass mich einfach nur gehen, ich will mich um meine Familie kümmern.
Schluss mit Spielen, ja.
Also wir kriegen schon wirklich eindeutige Signale, dass Rick die Beziehung zu seiner Familie nicht ganz egal ist.
Zum Beispiel letzte Folge, 2. Staffel, wo er sich selbst der Polizei ausliefert. Das kann natürlich ein Trick sein, um das zu tun, was er in der ersten Folge der 3. Staffel macht, ne? Also um das Ganze zu unterwandern. Aber die Beweggründe, die ihn dazu geführt haben, diesen Schritt jetzt zu gehen, diesen ja ziemlich ultimativen Schritt, also praktisch die letzte Möglichkeit, die er noch hat, um dieses Ding auszulöschen, wird halt hervorgerufen durch die Probleme mit seiner Familie.
Das finde ich auch so geil.
Beziehungsweise das, nee, stimmt nicht die Probleme mit seiner Familie, weil die waren ja mehr oder weniger happy, also beziehungsweise Beth, dass ihr Vater endlich mal bei ihnen ist. Also sie verletzt, er verletzt Beth ja sogar mutwillig, um ein besseres Leben für die Familie zu garantieren.
Ja.
Also das ist ein ziemlich selbstloser Schritt, den man A, so von Rick noch nicht gesehen hat, obwohl es Andeutungen gab und auch immer mal wieder
der gibt. Der war ziemlich rickig.
Ja. Weißt du, es gibt auch Situationen, wo er dann doch was für Morty tut und dann darüber hinwegredet, um das Morty auszureden, dass das jetzt eine selbstlose Tat war. Das gibt's sogar ziemlich häufig.
Ja, ja.
Also das, was er sagt und das, was er tut, ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Und deswegen, das ist so ein Punkt innerhalb seiner Störung, und der hat definitiv eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die er nicht erfüllt.
Sagst du, Tobi?
Ich bin bisher mir da nicht bisher so hat er, glaube ich, so alle Kriterien bis auf das und da auch nur teilweise, weil da reden wir nur von seiner Familie.
Bei allen anderen gegenüber hat er das definitiv.
Wie als Jerry bei der intergalaktischen Polizei anruft und ihm dann sagt, wo er sich selber aufhält und dann, ey, ich liefere euch Rick Sanchez aus, aber dafür möchte ich freies Geleit für meine oder sorgloses Leben für meine Familie haben. Und
dann so,
wir wollen nur Sanchez. Die Familie interessiert uns nicht. Okay. Ja, ich bin Jerry Smith und I love big sweaty balls. I love sucking at hairy testicular balls.
Okay, nächster Punkt. Mangel an Reue. Er ignoriert oder rationalisiert Gewalt, die er anderen antut, physisch wie psychisch.
Ja, wenn er die große Ratte tötet als Picker Rick. Weißt du, warum du für mich nicht besonders bist oder ich dich nicht Goliath oder ähnliches nenne? Weil du eine scheiß Ratte bist und ich mit dir nichts zu tun habe. Mhm. Weil vielleicht eine Ratte hätte kommen müssen, um dich töten zu können.
Er rationalisiert im Prinzip ständig irgendeinen Scheiß, den er macht.
Ja. Also er tut sich selbst ein bisschen schwer, damit seine Familie zu rationalisieren, was wir ja gerade beim letzten Punkt schon hatten. Aber allen anderen gegenüber macht er das.
Ja, aber er würde es ganz gerne, weil er immer wieder auch formuliert, du bist nicht meine Tochter oder sie ist nicht meine Enkelin. Das ist eine Tochter oder Summer, eine Enkelin von vielen Enkelinnen in unendlichen Universen.
Anderes Zitat von wegen, wenn deine Schwester drauf geht, ich habe keine Lust, dir den ganzen Tag eine neue zu suchen. Also komm, lass uns das machen.
Ja. Ja, wenn er irgendwen mal wieder umgelegt hat oder irgendeinen kranken Scheiß gebaut hat, findet er immer irgendeinen Grund, wieso das Mult, wir hatten doch gesagt, nicht in die Mikromembran.
Habe ich nicht. Ich habe extra den Kopf zurückgenommen.
Ey, bei der Folge dürfen wir das. Bei Rick and Morty
ja,
dürfen
das
wir
das. Ja, das stimmt. Wir sind die Wir sind die rickigsten Ricks von allen.
Podcast C137.
Ey, würdet ihr gerne mit Rick tauschen wollen?
Ja. Oh Gott, nein. Der Typ ist... Also, ich würde gerne mit Ricks Ausrüstung und Verstand tauschen, aber nicht mit seinen Erinnerungen.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Weil das meine ich nämlich auch zu dem Punkt. Reue ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt bei Rick. Mhm. Also zum einen, klar, der Typ ist mittlerweile ziemlich fucked obenrum. Allerdings, Reue ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema. Das hatten wir vorhin bei dem Thema Alkoholismus. Reue ist ein ganz, ganz starker Indikator für, nicht Indikator, sondern Trigger, Auslöser für Alkoholismus. Und wir haben immer mal wieder Situationen, wenn er an seine Vergangenheit zurückerinnert wird, ob jetzt real oder nicht, ob er sich die ausdenkt oder nicht. Reue ist da immer ein Thema. Das scheint etwas zu sein, was ihn beschäftigt.
Also die Serie,
was davon wahr ist, was wir sehen, wissen wir nicht, aber dieses Gefühl scheint für ihn ein Problem zu sein.
Aber trotzdem lebt er ein so großartigeres Leben als zum Beispiel Simple Rick, der halt Holz verarbeitet und ja klar, seine Familie.
Vorsicht!
Finde ich jetzt. Und da irgendwie Holzbauarbeiten halt mal. Weil ich persönlich würde halt tatsächlich das Leben dann eher nehmen, weil einfach dieses so.
Es ist aufregend.
Ja, aufregend. Und du hinterlässt einen Fußabdruck in allen Universen. So, ob du gut gehandelt hast oder schlecht. So wie man bei Harry Potter auch sagt über Voldemort. Er hat große Dinge getan. Nicht tolle Dinge, aber Großes.
Das ist gut.
Den Gedanken finde ich persönlich ziemlich cool.
Aber in dem Gedanken.
Scheiße, ich bin böser, oder?
Ja, vor allem in dem Gedanken. Und das ist ja das, was wir in der Cronenberg-Folge sehen. Lässt er seine Familie zurück. Nicht wissen, ob sie lebt oder stirbt. Also sprich seine Tochter, seine Enkelin, seinen verhassten Schwiegersohn. Aber zumindest seine Tochter, weißt du, der lässt seine Tochter einfach dem wahrscheinlich sicheren Tod zurück.
Ey, das ist ihm
scheißegal, ob ich so ein Leben führen würde. Nein,
das ist halt echt eine harte
Frage.
Das ist halt wirklich
alles
eine echt
egal
schwierige
ist, ne?
Frage,
ja,
weil
das ist scheiße,
weil
wenn
der
das so ist.
Der Simple Rick,
wenn du es halt so runterdampfst wie, sorry, warte mal kurz, wenn du es halt so runterdampfst wie Rick, der das ja aus einem so einem, das hatte ich auch in der ersten Folge, so einem urwissenschaftlichen Prinzip sieht, dass er alles auf das kleinste, auf den kleinsten Fakt eindampft und aufgrund dessen seine Handlungen aufbaut, dann macht das schon Sinn, was er tut.
Ja, aber das wäre kein Leben, das ich führen wollen würde.
Nein, das ist doch
ja,
Bullshit,
aber,
Alter.
So wie du jetzt denkst, natürlich nicht, aber so wie Rick halt so zum Beispiel, wenn das alles, warte mal, wenn das alles keinen Sinn ergibt, dann ist so ein Leben auch auf jeden Fall lebenswert.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Rick das so.
Ich kann dir nicht folgen,
ja,
er redet
für wirklich Rick, von extremen, nicht Pragmatismus, Utilitarismus.
Genau.
Was ich jetzt aber dagegen halte, ist, dass Rick das auch nicht schafft. Das ist halt eben das Ding. Rick wird ständig getrieben von eben einem irgendwie gearteten Reuegefühl.
Ja.
Weil das wird ständig thematisiert und
ja.
Nehmen wir
ja.
The Rick Shack Redemption. Diese Version von seiner toten Frau, die wir da sehen, ist wahrscheinlich nicht wahr. Aber das wird kein Zufall sein, dass er sich so ein Szenario als erstes ausdenkt. Wir sehen einmal Szenen aus seinem Kopf, wie er den Baby Morty hochhält und dass er es bereut, dass er seine Tochter verlassen hat. Also selbst wenn das gelogen war, ist das ein immer wiederkehrendes Motiv in den Geschichten, die er sich ausdenkt.
Ja, aber
also muss da irgendwas dran sein. Der muss irgendwas ganz furchtbar bereuen.
Also die,
auf der anderen
die
Seite
Serie, nein, Richard, halt mal bitte ganz kurz die Fresse. Hallo Nina.
Hallo Nina.
Rick. Scheiße, wann? Verfick der Scheiße, worauf wollte ich jetzt
Rick,
raus?
Reue.
Ja, also auch hier gibt uns die Serie wieder relativ schwammige Hinweise, aber die Serie deutet schon immer wieder an, dass Rick auf jeden Fall sowas wie Reue kennt und dass er ein innerlich zerfressenes Individuum ist.
Ja,
auf jeden Fall.
Er scheint das nur zu ignorieren zu wollen.
Ja, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch immer so, dass er die Fähigkeiten hätte, seine Reue umzukehren halt wieder.
Naja, offensichtlich ja nicht.
Nein.
Der hat die Fähigkeit eben nicht, er hätte
Richard,
sie gerne,
Richard,
aber der
das
hat
weißt
sie
du nicht.
Also,
das
Richard,
weißt du nicht.
Ja.
Das weißt du nicht.
Du
also,
siehst es übertrieben,
du
weißt
ein bisschen
es Quatsch,
nicht.
Alter.
Ach, so ein Bullshit.
Nein, du redest
so ein Bullshit. Wenn es eine Realität
ja,
gibt.
Komm doch her.
Wenn es eine Realität gibt,
komm,
in der ein Rick,
komm,
in der ein
komm,
Rick
lass uns ausbrechen.
Okay, hau dir verdammte Stück Scheiße.
An der Stelle werde ich die Kack- und Sach-Geschichten alleine weiterführen.
Ich rationalisiere die Gewalt.
Genau. Nee, aber wie gesagt, wenn es ein Universum gibt, in der ein Rick die Cronenberg-Krankheit dann halt auch geheilt hat, das heißt, es muss eine Möglichkeit für diesen Rick, der in dieser Realität dann auch auftaucht, zu gehen, diese Lösung zum Beispiel auch zu nehmen und auf sein Universum anwenden zu können, um wieder zu seiner Tochter zurückkehren zu können. Was ihn zurückhält, ist halt die Vorstellung davon, dass das ultimativ ist. Das ist es aber nicht.
Leute, nochmal kurz zu dieser Cronenberg-Heilgeschichte. Ich glaube, das war in der Folge ein wenig anders. die reisen, glaube ich, zu dem Punkt, wo Morty Rick den Schraubenzieher reichen soll, womit die andere Folge beginnt.
Nee, die sind fertig und Rick sagt zu Morty dann, jetzt kannst du mir endlich den Schraubenzieher reichen. Und da reicht ihn den, er dreht dreimal und dann explodiert das Ding.
Die haben da sogar noch so einen Zeitungsausschnitt, wo es heißt, dass diese Epidemie erfolgreich abgewendet werden. Okay, Leute, lasst uns mal bitte kurz weitergehen. Und zwar,
das ist was für die Kommentarfunktion, wenn wir bei YouTube wären.
Und zwar haben wir das jetzt schon gemerkt, dass die dissoziale Persönlichkeitsstörung durchging wie Butter zum größten Teil. Ja. Also da zeigt Rick wirklich viele, viele Anzeichen. In der Realität ist es so, dass diese dissoziale Persönlichkeitsstörungen Überschneidungen mit der Psychopathie zeigt. Es ist tatsächlich relativ ähnlich, aber Psychopathen können diese Störung viel besser verbergen, sind charmant und versuchen, die zu tarnen, schaffen das auch. Leute mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung können das nicht.
Genau.
In der Realität ist es so, dass dass ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt nicht als Notiz, aber dass rund 3% der männlichen Bevölkerung, Überraschungs, bei Männern viel häufig als bei Frauen, Überraschung, dass ungefähr 3%, was ich schon tatsächlich recht viel finde, 3% der männlichen Bevölkerung das vermutlich haben.
Dissoziale Persönlichkeitsstörung?
Oder dissoziale Persönlichkeitsstörung. In Gefängnissen viel mehr. Also dissoziale Persönlichkeitsstörungen in der Realität, das ist nichts, was irgendwelche Genies haben, wie Rick, sondern, sorry, dass ich es jetzt so plump ausdrücke, das ist etwas, was irgendwelche Typen, die in Gefängnissen mit Hakenkreuz-Tattoo rumhängen, haben. Also das ist keine Störung, die Gentlemen haben, sondern wenn du so eine Persönlichkeitsstörung hast, raubst du den Schnapsladen um die Ecke aus und baust nicht einen Quantenvergaser zusammen.
Das Ding ist, was es aber gibt, sind diese hochfunktionalen Psychopathen, wie die mehr oder weniger flapsig gesagt werden, aber auch in der Fachsprache flapsig genannt werden.
Hannibal halt, ne?
Hannibal oder ist Dexter. Ein Filmbeispiel und Dexter auch. Ja, Dexter weniger. Mhm. Wovon ich eher spreche, das ist in der Wirtschaftspsychologie so ein großes Thema, dass sehr, sehr viele, nicht alle, will ich nicht sagen, so Konzernvorsitzende, genau diese Funktionsweise, also diese Anzeichen von hochfunktionalen Psychopathen eben zeigen. Mhm. Weil du eben gerade für solche Positionen, nehmen wir jetzt, ich will jetzt keine Firma schlecht reden, Nestle, brauchst du halt echt so eine Störung, um solche Dinge durchzuführen und auch drauf zu scheißen. Also diesen Abstraktionswert kriegst du nur bis zu einem gewissen Grad hin, zu sagen, ich agiere als Firma, aber nicht mehr, wenn es darum geht, wirklich Menschenleben zu bedrohen.
Also ich würde da zum
Beispiel das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Faktor in der Wirtschaftspsychologie, worüber da dann auch eben gefachsimpelt wird. Wer kann da was, wer zeigt da welche Anzeichen und inwiefern ist das nutzbar? Also Psychopathie, wie wir sie, oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen, ausgeweitet auf Psychopathie, die wir jetzt bei Rick beobachten, die gibt es in der Realität auch. Mhm. Wichtig ist aber da eben dieser psychopathische Faktor, dass das zu verstecken gewusst wird. Ne? Und das macht die eben hochfunktional. Also das ist schon ein realistisches Szenario, das vorkommt, aber halt sehr, sehr, sehr selten.
Ihr müsst euch mal die Geschichte vom Unabomber angucken. Ist auch, zum Beispiel gibt es eine Serie gerade auch auf Netflix, Manhunt Unabomber. Habe ich verschlungen wie sonst was, ist mega geil. Selbes Prinzip, ach Gott, wie hieß er denn, Grabinski oder so, der Bomben in den USA halt verschickt hat und selber in irgendeiner Hütte mitten im Wald in den Staaten gelebt hat. Hm. Genau selbiges Prinzip. Hochintelligent, mehrfach Mathe studiert und auch super gut abgeschlossen, ist dann an die Fänge von MK Ultra so ein bisschen gefangen, die ihn gebrochen haben. Selbes Persönlichkeitsbild. Sitzt mittlerweile auch im Knast, hat auch Menschenleben, also auf dem Gewissen, ohne irgendeine Reue zu verspüren eigentlich auch.
Übrigens, das haben wir bestimmt schon gesagt.
Der lebt doch noch, der Typ.
Hat jene oder diese Figur oder jener Mensch eine psychische Krankheit, Störung.
Genau.
Ja. Das ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding. Hat er es oder hat er es nicht? Hat er das oder jenes? Sondern ganz oft gibt es da auch Mischungen. Das nennt sich Komorbidität. Und Komorbidität, und das ist natürlich ein Spektrum. Die Unterschiede sind fließend.
Nee,
also
jeder Tobi, kann genau gesagt werden, was wer ist.
Fried, also
das ist halt Tobi, jetzt für Blödsinn.
Tobis Freundin ist ja Masterpsychologin und die hat das in der Psycho Thrones-Folge auch schon gesagt. Die Grenzen verschwimmen und es ist teilweise gar nicht so leicht zu sagen, ist Person XY jetzt psychisch gestört oder einfach nur ein Arschloch.
Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, das kann echt lange in der Therapie brauchen, bis man herausgefunden hat, ob der Typ einfach nur ein Wichser ist oder halt echt ein Problem hat.
Ja. Daran kann man aber jetzt auch nochmal ganz kurz sehen. Ich will es nur mal ganz kurz anreißen, dann kannst du sofort weitermachen. Aber weil viele, ich muss immer die ganze Zeit daran denken, während wir auch die Folge aufnehmen, weil zum Beispiel auch viele aus dem Freundeskreis oder einige Freunde auch habe, die fragen, warum ist Rick und Morty so geil? Genau wegen so einer Scheiße. Weil die das so intelligent und so unterschwellig, was heißt unterschwellig, aber halt so gut in ihre Folgen verpacken können, dass es dich indirekt trotzdem beschäftigt. Wir bringen es jetzt einfach nur zu Wort halt hier, die ganze Sache. Aber Rick und Morty ist echt eine Ausnahmesendung, was das angeht.
Ich habe schon so viele besoffene Diskussionen über Rick und Morty geführt. Also da ist einfach echt Zündstoff.
Ja. Und wenn ich die Leute bitten darf, die zu Kack und Sach und Stage kommen, bitte nicht drauf ansprechen, das wird zu lange. Da hab ich auch keinen Bock. Nach so Show-Auftritt auf der Bühne, hab ich auch echt keinen Bock, mich darüber dann zu unterhalten.
Nach Kack und Sach und Stage wollen wir uns nur über leichte Themen unterhalten.
Ja, bitte.
Inception. Sockenfarben.
Die Ursachen einer solchen dissozialen Persönlichkeitsstörung liegen, so glaubt man heute, in der Genetik. Also es gibt eine genetische Veranlagung dafür. Die braucht aber irgendeinen Trigger, meistens in der Jugend, um ausgelöst zu werden. Also zum Beispiel Misshandlung als Kind oder ein traumatisches Erlebnis. Mhm. Ja, diese antisoziale Störung lässt sich bei Kindern schon erahnen. Ist halt aber sau schwierig, bei Kindern sowas zu diagnostizieren. Da muss ein Kind schon wirklich ganz krass abgehen, dass du mit dem zum Psychologen gehst und der das diagnostiziert.
Der Klassiker Tiere quälen.
Zum Beispiel.
Das ist schon ein extrem Beispiel.
Und das Problem ist, bei Erwachsenen lässt sich diese Störung wohl so gut wie nicht therapieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Leute, die diese Störung haben, überhaupt nicht mit dir als Psychologe kooperieren. Du kriegst die Leute nicht, weil die spüren von sich aus keinen Leidensdruck. Die kommen von sich aus nicht zu dir und sagen, hey, irgendwas in meinem Leben läuft schief, ich habe ein Problem, sondern die sind in ihrer Arschlochheit, sage ich jetzt mal wirklich so direkt, so krass drauf mit ihren Hakenkreuz-Tattoos, mit ihren Schnapsläden, die sie ständig überfallen. Das sind halt fast immer Kriminelle.
Ja, logischerweise, weil sie keine Hemmschwelle
haben. Ja, ganz genau. Aber ich sag mal so, wenn die darunter nicht leiden,
also,
warum sich Hilfe suchen?
Sehen den Leidensdruck bei sich nicht. Und wenn du die zu einem Psychologen bringst, dann respektieren die den Psychologen nicht, versuchen den zu unterminieren, ziehen so eine Alpha-Männchen-Nummer durch, versuchen den Psychologen auf eine niedrigere Ebene auf sich zu setzen. Es ist super, super schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich, solche Leute zu therapieren. Das ist ganz krass. In der Realität sind das Leute, die leider meistens für ihr Leben lang in Gefängnissen landen.
Ja. Naja, na gut. Okay,
ja, weiter. Ja, ist klar, weißt du, wenn das als Kind schon entsteht, ist es leichter, das Fundament eines Hauses zu legen, als zu reparieren nachher. Ja. Ne?
Okay. Es gibt genug über AfD-Wähler jetzt.
Ja.
Keine Politik.
Nein, natürlich nicht.
Wenn ihr AfD wählt, dann schießen wir euch in ein Universum, Alter, in dem die Ärsche euer geringstes Problem sind, das sage ich euch.
Alter, das war jetzt ein hartes Statement.
Keine Politik.
Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, aber das
keine
ist ein hartes
Politik.
Statement.
Dann gibt es nur noch keine Sex Politik. Mit Spucke, ne?
Keine Politik, Leute.
Ja, genau.
Es gibt ja dieses Vorurteil.
Spucke, komm mal ran.
Das versteht ihr jetzt nicht, aber Tobi hat mal einen mega dummen Witz erzählt, wo einer in den Knast kommt und dann gesagt wird, so pass auf, du wirst hundertprozentig in den Arsch gefickt. So, ob mit Spucke oder nicht, liegt in deiner Hand.
Okay, ich hätte es dann gerne mit Spucke. Alles klar, Spucke, komm mal her, der neue Willen Dreier.
Glaub mir, du willst die Spucke. Aristoteles sagte bereits, Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander. Was haltet ihr von dem Vorurteil, von der Idee, dass Genies überdurchschnittlich häufig psychisch gestört sind?
Also ich könnte mir halt vorstellen, also wenn du jetzt wirklich extrem intelligente Menschen hast, dass du, was man im Volksmund so zu Fachidiotie neigst. Also die Leute, die ich kenne, die wirklich extrem intelligent sind, sind das eher so, oder beziehungsweise Genies sind das eher fachspezifisch, also nicht Allrounder, die andere Dinge dann in ihrem Leben nicht auf die Kette kriegen. Sei es, keine Ahnung, die Quadratwurzel aus jeder Zahl aus dem Kopf zu sagen, aber nicht ein Wort richtig schreiben zu können. Oder eben, wie in Ricks Fall, ein Universalgenie zu sein und seine Familie ist völlig fucked. Also ich glaube, die Fokussierung eines solchen Geistes erfordert halt immer auch Leiden. Oder beziehungsweise Opfer. Und daher kommt vielleicht dieses Klischee.
Also ich glaube, der Satz zwischen Genie, also es ist ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Darum geht's ja gerade. Glaub ich, geht es darum, dass Menschen, die als Genies identifiziert sind, so schlau sind und so intelligent, dass sie in ihren Vorhaben dazu neigen, früher oder später so hart übers Ziel hinaus zu schießen, dass sie den Fokus für das Wesentliche verlieren. Und zwar das Ziel auf den kleinsten Nenner so hart eindampfen, dass sie dabei vergessen, dass selbst wenn sie dieses Ziel erreichen, es allen anderen eigentlich nur komplett schaden wird. Das heißt, dann reden wir von solchen Sachen wie zum Beispiel perfektes Maschinensystem. Es geht nur noch um Überleben und nicht mehr um Leben. Das heißt, alles, was zum Beispiel wir definieren als Kultur und Co., wird vollkommen ausgemerzt, einfach nur, weil es darum geht, zum Beispiel, dass die menschliche Rasse überlebt, zum Beispiel.
Ja gut, das aber würde ich sagen, das ist,
Wow, ich hatte euch echt um ein kurzes Statement
das
gebeten.
Das ist ein kurzes Statement.
Ich kann das auch weiter ausführen, wow, was ich genau damit meinte, warum also, das sie das zu Wahnsinnigen macht.
Also zusammengefasst würde ich sagen, so der schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn liegt darin, dass der Wahnsinn dadurch bedingt ist, dass die Genies über ihre Ziele hinausschießen.
Und ich, also dass sie nur einen Weg kennen.
Ich habe gleich ein paar Studienergebnisse.
Das fasst das aber auch mit zusammen.
Ich habe gleich ein paar Studienergebnisse. Ich persönlich glaube, dass das ein, ich betone hier, vermute, dass das ein Fall von subjektiver Wahrnehmung ist. Es gibt so verfickt viele sauintelligente Menschen auf dieser Welt, die so krasse Sachen entwickeln und tun, aber von denen erfahren wir halt nicht, sondern wir benutzen nur ihre Produkte.
Ja.
Die Genies, die gleichzeitig auch wahnsinnig sind, ja, ich weiß, wahnsinnig darf man nicht mehr benutzen. Die Genies, die gleichzeitig auch verrückt sind, darf man auch nicht mehr benutzen, fuck you in the ass. Die sind halt für uns interessant, mediengeschichtlich, popkulturell, und die stechen deswegen heraus. Johnny Nash zum Beispiel. Absolutes Wunderkind der Mathematik, ein Freak, Leute. Er hat in den 90ern den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Als einer der ganz wenigen Mathematiker überhaupt für die Spieltheorie, auf die wir uns heute noch beziehen. Und mit ganz, ganz vielen Dingen. Und die Spieltheorie ist huge.
Ja, Mann.
Und
Achso, ich hab gerade gedacht, mit heute beziehen, heute in der Folge noch. Ich
sag, nein.
Wer kennt die Spieltheorie?
Ja, also er erkrankte mit 30 an Schizophrenie und dachte, Außerirdische würden über die New York Times mit ihm kommunizieren. Ja, man kennt seine Geschichte übrigens aus dem Film
A Beautiful Mind,
ganz genau.
Großartiger Film, wer noch nicht gesehen hat. Shame on you, guckt er nicht ran, gibt's bei Netflix.
Oscar für Russell Crowe, ja.
Ja.
Funny Side Fact, er hat übrigens als einziger Mathematiker Nobelpreis gekriegt, das stimmt, aber nicht für Mathematik, weil es gibt keinen Nobelpreis für Mathematik, angeblich deswegen, weil die Frau von Alfred Nobel, dem Namensgeber des Ganzen, ihn mit einem Mathematiker betrogen hat.
Ja.
Es gibt da noch mehr Theorien zu, warum das so ist, aber ich finde die Geschichte irgendwie am schönsten.
Ja. Der ist 2016, glaube ich, oder so, bei einem Autounfall gestorben.
Alfred Nobel?
Nee. John Nash.
Johnny Nash.
John Nash ist, glaube ich, 2015 oder 16 ist der ganz blöd einfach bei einem Autounfall gestorben.
Weiteres Beispiel unter vielen: Robert Schumann, großer deutscher Komponist, hatte musikalische Halluzinationen. Also der hatte wirklich so ganz krasse Halluzinationen mit irgendwelchen Noten und Tönen und Musik und Scheißdreck. Hatte Wahnvorstellungen davon, im Rhein zu ertrinken, träumte fast jede Nacht davon und hat sich dann schlussendlich in Düsseldorf von der alten Rheinbrücke ins Wasser gestürzt und damit seine Halluzinationen tatsächlich zur Realität gemacht.
Also so Psychosen dann, oder?
Ja.
Auch witziger Sidefact, kennt ihr Synästhesie?
Ja.
Es gibt Menschen, die sind in der Lage, verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander zu kombinieren, so mehr oder weniger unfreiwillig.
So Leute, die Farben hören und sowas.
Farben hören, die Töne sehen.
Die Zahl 7 riecht nach Benzin und solche Sachen.
Also es gibt viele Menschen, die das so im Kleinen haben. Ich habe das auch im Kleinen tatsächlich. Ich verbinde Zahlen mit Farben. Ich bin trotzdem schlecht in Mathe. Aber es gibt halt eben Menschen, wie zum Beispiel eben auch Schubert, der das halt in einer extrem ausgearbeiteten Form hatte, kombiniert mit heftigen Psychosen. Mhm. Also bei ihm ist es dann halt, aber dass er zum Beispiel Töne sehen konnte, ist mehr so ein Synästhesiefaktor als eine Psychose.
Es gibt eine Studie von der Uni in Harvard, wonach es intelligenten Menschen schwerer fällt, störende oder irrelevante Sinnesreize auszublenden. Ja, die haben keinen so starken Filter für Unwichtiges. Mhm. Das ist halt Segen und Fluch zugleich. Das ist halt geil, weil du dich super krass auf verschiedene Dinge konzentrieren kannst und dir jeden Scheiß merkst. Es ist halt aber auch Fluch, weil das kann dich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt machen. Das ist etwas, das man bei Menschen mit Psychosen nämlich genauso auch beobachtet, dass es denen schwerfällt, Sinnesreize auszublenden. Wenn irgendwo in der Entfernung jemand mit dem Presslufthammer arbeitet, sind die nicht mehr ansprechbar.
Ein Freund von meiner Mutter zum Beispiel, sie nennt ihn immer liebevoll ihren Sozialversager.
Sehr liebevoll.
Ja, pass auf, der ist ein unglaublich netter Typ.
Deine Mom arbeitet
Meine Mutter arbeitet mittlerweile.
In einem Altenheim, ne?
Heimleitung von einem Altenheim in einem Bergedorf. Aber sie hat ja auch Medizin studiert damals. Und da hat sie halt jemanden kennengelernt, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich habe den auch mal kennengelernt. Und den sagte sie immer ganz lieb so, ja, mein kleiner Sozialversager. Der war ein ganz, ganz netter Typ halt einfach. Aber der war halt so, der Mathematik studiert, extrem intelligenter Typ, hat aber zum Beispiel absolut kein Schamgefühl gehabt. Sie meinte, es ist nicht nur einmal passiert, dass der halt ohne Hose zur Uni gekommen ist oder sowas, nur in Buchse. Und auch so sich komplett quer durch die gesamte Stadt halt irgendwie bewegt hat, weil... War ihm nicht wichtig, ist nicht aufgefallen.
Kennen wir auch einen aus unserem Studiengang, der ist mal mit, also der hatte zum Beispiel nie einen Gürtel an und wenn, dann hing er irgendwie oben rum, die Hose hing trotzdem am Boden oder der ist mit Müllsäcken zur Arbeit gekommen, weil der seine Schuhe vergessen hat.
Ach hier, und so. H.M.M.
Das war der einzig wahre Vulkanier, Mann. Hosen sind unlogisch.
Ja, also
finde ich voll geil, Alter.
Aber absoluter Fahridiot und feiner Kerl übrigens, ich will ihn überhaupt nicht schlecht reden und auch seinen Namen vor allem nicht nennen, macht mega krasse Dinge in dem Bereich, den er dann nachher auch gemastert, studiert hat und so. Also krasser Typ, aber vergisst seine Schuhe beim aus dem Haus gehen und zieht sich Müllsäcke um, damit er keine nassen Füße kriegt.
Ja.
Also es ist so.
Das war der, für den wir alle noch Geld zusammengelegt haben, damit er sich endlich mal ein paar Schuhe kauft.
Ja. Es gibt eine Studie des Instituts für Genetik in Reykjavik, wonach besonders begabte Studenten häufiger an Schizophrenie erkranken und im verwandten Umfeld von Psychotikern häufiger Menschen mit mathematischer Begabung existieren. Ja?
Hm.
Das finde ich schon echt abgefahren.
Boah, da fällt mir spontan überhaupt kein Zusammenhang ein.
Da kann also man aber das auch immer irgendwo sehen, so zu viel Intelligenz ist auch nicht gut für uns. Das macht uns kaputt irgendwie, weil wir unsere eigene Existenz zu stark hinterfragen.
Also da muss man vorsichtig sein, was zu viel Intelligenz an der Stelle bedeutet. Wir reden ja hier von mathematischer Begabung. Das ist keine allgemeingültige Intelligenz. Das ist eine mathematische Begabung.
Schwierige Frage.
Ja,
Schwierige Frage.
Ich muss dir zum Beispiel auch sagen, ich habe einen Freund von mir, der hat analytische Stochastik studiert in Berlin. Das ist, mit dem bin ich aufgewachsen zusammen, der hat mit mir so in derselben Straße gewohnt. Wir waren auch lange, lange Zeit wirklich gut befreundet, bis wir dann so Teenager wurden und sich wirklich rausstellte, also der war als Kind immer gut in Mathe. Und irgendwann stellte sich dann mal irgendwie raus, okay, irgendwie hat der so leichten Touch von nicht komplett hochbegabt, aber irgendwie so hat hochbegabte Züge halt irgendwie. Und der ist auch sozial. Also wenn ich den jetzt heute irgendwie auf einer Abi-Feier oder irgendwo sehe, dann fällt es mir schwer, mich mit dem zu unterhalten, weil der kriegt normale Gesprächsthemen nicht mehr auf die Reihe.
Ehrlich? Das nicht wahrscheinlich. Das ist diese Fachidiotie, was ich immer gemein so nenne.
Richard, wie läuft das ab mit dem? Wenn du versuchst, mit dem jetzt Smalltalk zu machen.
Sagen wir es mal so, er ist ein intelligentes Mauerblümchen. Kein Augenkontakt, in sich gekehrt, kein Alkohol trinkend irgendwie, fügt sich gar nicht in die gesamte Situation halt einfach irgendwie ein. Ist, egal wo er ist, eigentlich nur, entweder denkt er daran, dass er gerade woanders sitzen könnte und irgendwie zocken könnte, oder er sitzt irgendwo und denkt, weiß ich nicht, wenn du, sagen wir mal, du bist in einem Ballsaal und hast irgendwie dein Abi-Treffen oder so, und er setzt sich tatsächlich irgendwann dann oben hin und fängt an, die Positionen der Menschen halt irgendwie zu zeichnen und versucht dahingehend abzuleiten, wo Person XY als nächstes lang gehen wird. Ja. Mathematisch.
Ja, also das meine ich, ein Kumpel von mir auch, der hat es nicht so heftig, der ist echt wirklich richtig clever. Hat aber nach, also wenn wir einen Film zusammenschauen, fragt er nicht nach 5 Minuten, was ist denn das für ein Typ? Und das ist die Hauptfigur, die wir 5 Minuten lang gesehen haben.
Was?
Also der kriegt das nicht auf die Kette, einen Film zu rallen. Es ist übrigens unmöglich, mit dem ins Kino zu gehen. Sonst auch ein feiner Kerl und so, also aber da, sowas kann der nicht. Also der kann, also scheinbar kann er das nicht, vielleicht verarscht er mich auch, aber der scheint solche erfundenen sozialen Konstrukte nicht zu begreifen.
Aber weißt du, aber was halt
naturwissenschaftlich mega weit vorne.
Also weißt du, was halt super schwierig ist rauszufinden, wenn nicht sogar unmöglich? Sind die Leute so intelligent, weil sie einen Dachschaden haben? Oder haben sie einen Dachschaden bekommen, weil sie so intelligent sind?
Mathematisch begabt.
Ich persönlich glaube...
Intelligent wäre ich vorsichtig bei dem Ausdruck, weil Intelligenz eigentlich etwas ist, das mehr befassen sollte als nur die reine Mathematik.
Ja.
Ich rede jetzt nicht von sozialer Intelligenz, sondern von generell logischen Schlussfolgerungen.
Ja.
Und logische Schlussfolgerungen lassen sich eben auch auf so Dinge wie zum Beispiel Dramaturgie oder sowas eben anwenden. Da reden wir ja auch nur von Strukturen, nicht von Gefühlen. Mathematische Begabtheit scheint ein Problem respektive Segen zu sein, die halt eben das soziale Leben schwieriger machen.
Ich würde sogar noch so weit gehen zu sagen, also nicht unbedingt intelligent, weil das ist einfach so ein schwammiger Begriff, das ist wie, wenn alle möglichen Leute halt irgendwie Hass als irgendwas als Wort verwenden, das ist so verwässert, das hat keine Bedeutung mehr so richtig, sondern wenig analoge Denkende, sagen wir mal. Sondern die wirklich Sachen so weit zusammendampfen, dass sie keinen Platz mehr in ihrem Denken für Emotionales haben. Sondern wirklich so hart logisch Sachen dann halt auch irgendwie aufdröseln. Weißt du, dann zum Beispiel jemand, der sich offensichtlich als ziemlich egoistisch ausstellt, jemand, der dann was für jemand anderen dann halt macht, das als unlogisch zu klassifizieren, weil er hat sich bisher so und so verhalten. Also alles irgendwie wie so eine große Wertetabelle zu sehen. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, schwierig, Leute. Also das ist, da sind wir auch wirklich hier bei, also da bewegen wir uns wirklich auf Glatteis und diese Studien, diese Studien, die ich jetzt gerade auch zitiert habe, die müssen wirklich mit Vorsicht genossen werden, sage ich mal. Ich habe noch so ein paar ganz kurze Funny Facts und zwar scheint es wohl so zu sein, dass auch in solchen, ich sage jetzt mal, kleineren Studien anscheinend wohl halbwegs nachgewiesen, ich habe jetzt nicht jede einzelne überprüft, intelligente Menschen gehen wohl anscheinend später ins Bett als durchschnittlich intelligente Menschen, bleiben länger auf.
Das klingt wie so eine Bildschlagzeile.
Intelligente Menschen sind im Schnitt liberaler.
Klingt auch wie eine
Bildschlagzeile. Also sind eher offen und sind eher weniger konservativ.
Das ist so ein Ding, das zieht sich tatsächlich, so viel man weiß, durch die komplette Menschheitsgeschichte.
Das finde ich aber ziemlich geil, wenn Liberalismus ein Zeichen von Logik einfach nur ist. Aber wenn wir unterschiedlich das Ziel verfolgen, wir müssen alle zusammenleben, deswegen ist liberaler Lebensstil oder eine liberale Einstellung der einzige Weg dahin. Was halt ein Radikalismus halt einfach mal irgendwie ausgrenzt
also
dann.
Ja, das grenzt aber Radikalismus in beide Richtungen.
Moment, aus. Ja,
es ist nicht antikonservatistisch, sondern es geht in beide Richtungen.
Ja, es gibt auch radikalen Liberalismus.
Das sagt, man muss links als auch rechts halt zuhören.
Wisst ihr, was
du Mucho gerade aushält?
Ja, es gibt auch radikalen Liberalismus.
Da wäre ich auch vorsichtig.
Intelligenter Menschen sind im Durchschnitt öfter wohl Atheisten.
Ja,
also
logisch. Das würde ich auch sofort unterschreiben.
Der Religion nicht eher zugewandt.
Obwohl Einstein zum Beispiel überzeugter Christ war.
Darwin auch.
Zu Darwin muss man sagen, dass es zu der Zeit auch echt krass war, wenn du kein Christ warst. Aber ja, bei Einstein Einstein war kein so krasser Christ.
Aber er war Christ, also er war kein bekennender Atheist.
Ja, es gibt dieses Zitat von Einstein, Gott würfelt nicht. Und das ist Einstein ist der Typ mit den am meisten missinterpretierten Zitaten überhaupt.
Ja,
denn das Zitat, Gott würfelt nicht von Einstein, war sarkastisch gemeint, als er mit jemandem über die Quantenphysik diskutiert
hat. Ich habe sogar mal gelesen, dass er niemals gesagt haben soll, Gott würfelt nicht.
Das habe ich auch schon gelesen. Aber er hat zum Beispiel auch mal glaube ich, kein Interview, sondern ein Vortrag.
Ja.
Und so, hat er irgendwann mal erzählt, dass der Grundstein all dessen eine Schöpfungsgeschichte mit sich tragen soll. Also so nach dem Motto, irgendwer hat den Stein ins Rollen
gebracht. Da vertraue ich dem großen deutsch-polnischen Philosophen Podolski, der sagte, Fußball ist wie Schach nur mit Würfeln.
Einstein ist eine der krassesten Figuren der Naturwissenschaften dieser verfickten Menschheit in diesem Universum. Aber wenn ihr ein Einstein-Zitat lest, geht erstmal davon aus, dass es falsch ist.
Ja.
Dem
leider
wird alles in den Mund gelegt.
Und jeder, der auch mit Einstein argumentiert, sorry, das macht doch eine bestimmte Gruppe Menschen meist.
Ja. Das Ding
so, seid da, bei Einstein-Zitaten seid immer vorsichtig. Ja. Immer.
Ich zitiere Abraham Lincoln, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht.
Ganz genau.
Intelligente Menschen.
Und das hat er wirklich gesagt.
Intelligente Menschen haben wohl angeblich statistisch häufiger in ihrer Jugend Erfahrungen mit Drogen gemacht. Die Erklärung dafür, da kann man nur spekulieren, so meinen die Wissenschaftler, könnte daran liegen, dass sie offener für Neues sind und das besser rationalisieren können.
Ja und nein, würde ich jetzt so sagen. Nee. Also auf der einen Seite, die Argumentation macht Sinn.
Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich mir da kein Urteil zu
aber ich das traue. Weiß, das kann ich nicht erklären. Also ich sag mal so, die intelligentesten Menschen, die ich kenne, haben alle irgendwelche Erfahrungen mit irgendwelchen Drogen. Und bei Drogen reden wir wahrscheinlich von Alkohol, Zigaretten und auch Gras und dann weiter oben. Also da zählt wahrscheinlich alles mit dabei.
Ich kenne,
witzig, weil ja, die Intelligenzbeste, die ich halt kenne, die ist weder Drogen noch Zigaretten noch Kaffee zu
geneigt,
weil er selbst sagt, Kaffee ist eine Einstiegsdroge.
Ja, aber Leute, seid euch bewusst.
Ich rede nicht von Einzelfällen, ich rede von all denen,
seid euch bewusst, dass unsere anekdotische Beweisführung, also das, was man in seinem Leben da erlebt hat, wirklich überhaupt nicht beweisfähig ist.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja vorangeführt, ich kann mir da kein Urteil draus machen, weil keine Ahnung, aber die Leute, die ich kenne, die ich als intelligent einstufen würde in meiner unendlichen Arroganz, würde ich sagen, ja, die haben das auch, aber ich kann dir zum Beispiel kein Gegenteil nennen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alle dummen Menschen, die ich kenne, keine Drogen nehmen.
Also
weil
ich
das wäre auch gelogen.
Also ich habe das Gefühl,
eigentlich nehmen alle Menschen, die ich kenne, Drogen.
Ich habe das Gefühl, dass die dümmsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, die meisten Drogen genommen haben. Ja,
vor allem viele davon.
Sagen
ne?
wir mal so, es gibt eine statistische Signifikanz, die darauf hindeuten könnte, weil wissenschaftlich gesprochen, also Wissenschaft ist ja auch eine Sprache
Wissenschaft
für sich.
Zu sagen.
Nee, das Ding ist halt, Wissenschaft ist ja eine Sprache für sich. Das Ding ist halt, wenn du Hufgetappel hörst und sagst, das ist ein Pferd, dann ist das eine analogische Herangehensweise an die ganze Thematik.
Analogisch?
Analoge?
Ja, aber das passt auch nicht so richtig
nee,
zum Thema.
Trotzdem ist halt wissenschaftlich.
Analog von Analogie.
Ja, aber wissenschaftliches Denken geht trotzdem davon aus, dass du sämtliche Tests und Forschungen daran beginnst, dass du sagen kannst, zu 99% besteht die Wahrscheinlichkeit, ja, das ist Wissenschaft, das besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Pferd ist. Aber wir verlassen uns trotzdem nicht auf komplette 100%.
Jetzt verrennen wir uns gerade.
Wir verrennen uns voll. Das hat schon mit
Empirik gleichzusetzen. Moment, Ockhams Rasiermesser hat jetzt gerade nichts mit dem aktuellen Thema zu
genau,
tun.
Genau, ja.
Intelligente Menschen haben, gute Nachricht für unsere Hörer, intelligente Menschen haben wohl häufiger Sex, weil sie offener sind.
Da habe ich in der Bravo was ganz anderes gelesen.
Da hieß Film es immer, gesehen, der
da hieß es immer so, dass Menschen, die Hip-Hop hören, am meisten Sex haben.
Also das ist halt auch ehrlich gesagt etwas, das ich aus meiner persönlichen Erfahrung nicht bestätigen kann.
Also ich kenne kaum...
Intelligente Menschen neigen wohl eher zu Melancholie und Depressionen. Sie verarbeiten Stress weniger gut als dumme Menschen.
Liegt in der Natur der Sache.
Das will ich bezweifeln.
Intelligente Menschen sind auch zum Beispiel musikalischer.
Das ist halt logisch. Liegt in der Natur der Sache, ne?
Ja, finde ich, ist jetzt nicht so logisch, aber ist, also, es ist, also, wenn man jetzt diese Studien nicht kennt, finde ich, ist das jetzt nicht so offensichtlich, aber wenn du Musik hörst, steigert sich deine Gehirnaktivität und wenn du Gehirn machst, ist sie noch um ein Vielfaches krasser. Also es scheint.
Entschuldigung, du hast gerade mega geil versprochen. Wenn du Gehirn machst, dann ist es noch viel krasser.
Wenn du Musik machst, also es scheint kein Vorurteil zu sein. Lasst eure verdammten Kinder Musik machen, dann werden sie intelligenter.
Ja.
Das ist halt ein Training, ne?
Ja. Als hochbegabt gilt man übrigens ab einem IQ von 130. Führen ungern Smalltalk, hast du vorhin schon erzählt, Richard, anscheinend, werden häufiger gekündigt, ecken gerne mal an im Job.
Ja klar, weil keine emotionalen oder sozialen Gefälligkeiten, wie Sheldon in The Big Bang Theory muss man Common Sense quasi erklären mit, ist es eine nicht verhandelbare soziale
Norm.
Konvention.
Genau, aber ich finde, das klingt absolut plausibel, denn wenn du als intelligenter oder sehr intelligenter Mensch dann versuchst, die Dinge zu optimieren und Fehler siehst, dann eckst du bei vielen Chefs halt auch an.
Ja, klar, vor allem so, wen kanntest du als erstes raus? Wahrscheinlich den Faktor Mensch. Ja.
Hochbegabte sind übermäßig selbstkritisch, stellen alles in Frage und langweilen sich schnell.
Gut, das liegt auch in der Natur der Sache, ne?
Da haben wir wieder den Bogen zu Rick Motherfucking Sanchez.
Genau, ja.
Ja.
Ich werde ein bisschen vorsichtig bei diesen ganzen Studien, weil es gibt auch im Netz viele Studien von wegen intelligente Menschen trinken häufiger Kaffee. Ich habe letztens, also das habe ich schon oft gelesen, ich habe letztens tatsächlich so ein Meme gesehen, wo jemand geschrieben hat, Menschen, die Kaffee trinken, sind intelligenter. Und es ist so, Leute, nein, so funktioniert die Statistik nicht.
Ja.
Das ist umgekehrt und es liegt auch nicht an deren Intelligenz, sondern einfach nur, dass sie aufgrund ihrer Intelligenz einen vorderen Job haben, wo man länger wach bleiben muss und deswegen mehr Kaffee trinken.
Aufgrund dieser Logik so könnte man auch immer sagen, Brot macht Menschen zu Mördern, weil alle Mörder, 100% aller Mörder haben Brot gegessen.
Ja, genau. Oder in irgendwie 80% aller Todesfälle war ein Arzt anwesend. Ja, Leute, statistisch gesehen stimmt das und ist beunruhigend, aber die Realität hinter der Statistik sieht ein wenig anders aus.
Ja, schwierig. Also das ist auch alles mit Vorsicht zu genießen, Freunde. Und wenn Rick uns irgendwo da draußen jetzt gerade hören kann, dann laden wir dich dazu ein, jetzt in 5 Sekunden, wir nehmen das hier am 6.9.2018 auf, es ist gerade 21.55 Uhr, und 44 Sekunden, besuche uns in 10 Sekunden.
Lass dir Zeit, ich geh mal pinkeln.
Achtung. Ja, Pech gehabt.
Das war's.
Pech gehabt.
Schade, Rick. Und danke, Rick.
Fick dich. Ja. Gibt es noch irgendwas, das wir abschließend zu Rick and Morty sagen müssen?
Ja, guckt euch das mal an, das ist super toll. Ganz ehrlich, also da würden wir jetzt nur noch mal ein großes Fass aufmachen.
Ja.
Ernsthaft, ich will gerade pinkeln gehen und du fragst mich, was ich abschließend sagen möchte. Also ich kann
zu
nur
Rick
sagen,
and Morty.
Jeder, der es nicht gesehen hat, angucken. Auf jeden Fall eigene Meinung bilden.
Das habe ich auch schon gesagt.
Immer eigene Meinung bilden. Ja, das ist das Wichtigste.
Das sagt Rick übrigens auch so wunderschön.
Ja, seid keine Schafe.
Seid keine Schafe.
Jetzt will ich mal ganz kurz meine süße Freundin Nina, die zufällig hier gerade vorbeikommt, zu Wort kommen lassen.
Hallo.
Du warst ja sehr skeptisch und du magst die Serie.
Bin ich immer noch.
Du magst die Serie überhaupt nicht. Wieso gefällt dir Rick and Morty denn nicht?
Weil mir Rick zu viel rülpst. Und echt immer, jetzt? Ja.
Das ist doch keine Begründung.
Doch, das ist total ekelhaft. Vor allem, weil ihm auch immer hier so grüne Sapper am Mund raushängt. Mir ist das zu plump.
Nur deswegen. Nina, du stehst doch auch auf skurrile Cartoons.
Ja, ich liebe auch total Adventure Time und so, aber das ist irgendwie nicht so doof.
Magst du Drawn Together?
Es geht.
Naja, okay, dann
dir ist Rick and Morty zu doof?
Ja, also das ist mir ein bisschen, der Humor ist mir zu doof.
Also, ja, dankeschön. Vielen Dank, Nina, für deinen Kommentar. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt, vor. Wir arbeiten noch die vom Sommer auf und ich habe 3 neue deswegen. Und zwar kommt die von Ezra. 5 Sterne. Hi Kakis, ich fand die Folge super, würde mich über mehr sowas freuen. Euer Felix.
Kurz und knackig und offensichtlich ein Nostalgie-Fan.
Ach ja, definiere sowas.
Aber okay. Dann schreibt uns Eitrigamitbuggel.
Eitriger mit Buckel?
Eitriger mit Buckel. Eitriger mit Buckel. 5 Sterne. Leiwand. Hä, was? 5 Sterne. Wie der Name schon vermuten lässt, ein durch und durch deutscher und brauner Podcast.
Okay. Das geht in eine komische Richtung.
Moment. Die Zeile im Titellied, darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten, unterstreicht das auch noch.
Okay.
Zwischen dem Klugschiss werden gelegentlich Easter Eggs aus alternativen Fakten versteckt. Wer alternative Fakten im Podcast findet und in einer iTunes-Rezension darauf hinweist, bekommt ein Ticket für das große Kack und Sach Live-Event. Da das öffentlich im Podcast ausgesprochen wurde, kann das auch als kanonisch angesehen werden. Zum Easter Egg, das ich gefunden habe, bei Folge 83 beweist Fred bereits vor dem Intro, dass Zahlen nicht so sein Ding sind. Schöne Grüße vom Würstelland aus Wien.
Scheiße. Ist unser Intro insgeheim ein bisschen rechts?
Nee, der Typ will uns einfach nur verarschen, weil er halt rausgefunden hat, dass wir alle iTunes-Rezensionen vorlesen.
Aber nehmen wir es doch mal aus einer total banale Themen, werden hier seziert, Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Scheiße, voll die albernen Sachen, die hart durchgezogen werden. Das ist voll ein
mega
Zeichen aufs Nazi-Regime, Mann.
Das ist mega
wird man noch in 1000 Jahren berichten.
Das ist mega rechts.
Ey, voll, ja. Mann. Fuck.
Dann kommt eine Rezension.
Er hat den Code geknackt, den wir ganz unbewusst eingearbeitet haben.
Dann kommt eine Rezension von Hömpi. 5 Sterne, grandios. Endlich habe ich doch eine sinnvolle Verwendung für den iTunes-Account, den man mir mit dem Firmenhandy aufgezwungen hat. Ich kann die Hacki-Kackis über den Klee loben. Wirklich klasse und sehr zum Kaputtlachen, nicht nur während des täglichen Pendeln, sondern auch ein Genuss, wenn man mit dem Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Eure extrem unterhaltsamen Folgen haben mich so amüsiert, dass ich dafür auch gerne bereit bin, $5 im Monat bei Patreon zu bezahlen.
Geil. Schaffst du es eigentlich auch nochmal, Rezension vorzulesen, ohne dabei fast aufs Mikro zu piepen?
Schließlich ist es mit den Premium-Folgen nicht getan, ich will mit abstimmen. Damit es nicht so ändert wie bei einem Lateinlehrer in meiner alten Schule, klar ist das hier eine Demokratie, aber ich bin der Demokrator. Ja. Also, bei... Kurz zur Erklärung, wir haben ja einen Premium-Kanal bei Patreon, verlinkt auf unserer Webseite kackundsach.de, kann man ab $3 unseren Premium-Kanal hören und alle, die uns $5 geben, dürfen regelmäßig mitbestimmen, was wir machen.
Ja. Sofern wir es zur Abstimmung freigeben. Und ich will mal nicht aus dem Nähkästchen plaudern, das sind meistens die Sachen, wo wir uns untereinander schon unsicher sind. Weißt du was, lass mal die Community entscheiden.
Oh, Hörerfeedback.
Um ein bisschen Fritz.
Ich das heute irgendwie total komisch drauf.
Nee, einfach mal um Fritz super gestimmte Ukulele zu würdigen.
Hast du heute irgendwie zu lang geschlafen oder du bist so aufgedreht?
Nee, ich habe steht bei
hast
mir.
Hast du Morgensex?
Bei mir stehen beruflich ein paar Sachen. Nee, kann ich gerade.
Morty Love Potion okay. Number One. Katharina Belliveau schreibt uns. Belliveau. Hallo ihr Lieben. Ich heiße Katharina und wohne in Baton Rouge, die kleine Hauptstadt Louisianas, wo ich als Innenarchitektin arbeite.
Aha, du gibst das Geld von anderen Leuten.
Bitte nehmt mir Rechtschreibfehler nicht böse, ich wohne seit der 7. Klasse nicht mehr in Deutschland. Also sie wohnt in den USA, in Louisiana. Ich höre euch immer voll gern während der Arbeit, weil da die kreativen Säfte so schön fließen und habe innerhalb kürzester Zeit mir fast alle Folgen reingezogen. Musste mir auch mehrmals mitten im Büro lautes Lachen verkneifen. Wenn ihr jemals nach Louisiana kommt, würde ich euch gerne alle auf ein Bier einladen.
Ja,
jedes Mal, wenn ihr mit dem Ami-Bashing anfangt, tut mir meine amerikanische Hälfte weh. Hust. Also sie schreibt hier, Hust.
Ach so, okay.
Die verurteilten Hust. Da ich aber ein Halbwesen, deutsch-amerikanisch bin, kann ich beide Seiten verstehen. Wäre bestimmt spaßig, das alles friedlich mit euch hin und her zu diskutieren.
Ja, oh, dann aber wollen. Bitte in einem richtig amerikanischen Akzent.
Auf einer Louisiana.
Ja, yeah, mit Waffen.
Oder ins Louisiana, das ist so unterm UCI, da trinke ich gerne Bier, bevor ich ins Kino gehe.
Ach, Tobi. Ja, unter dem UCI-Kino, in dem Tobi immer geht, gibt's eine Bar, die heißt Louisiana. Mann, du scheiß Franchise-Opfer.
Ja, wo es so richtig schön mittelmäßige Burger gibt.
Ja, und so richtig halbleckeres Bier.
Ja. E-Tomek schreibt, hallo, sympathische Jungs und Fred. Er schreibt dann in der Nachricht, welcher auch sympathisch ist. Danke für die Rehabilitation.
Die hast du wieder rausgesucht, nur weil du wieder gelobt hast.
Nur ganz kurz zu dem Teil von RUM mit der zu Rick and Morty mit der kleinen Welt in der Batterie, welche eine weitere kleine Welt erzeugt. Das bezieht sich auf den Film The 13th Floor mit Armin Müller-Stahl, glaube ich. Mal anschauen. Gruß.
Hab ich nicht gesehen.
Ist das so?
Aber sagt mir was. Hab ich noch nicht gesehen.
Nein,
aber da geht's auch um eine Welt in der Welt.
Ja, auf jeden Fall, aber das Thema, ey, Alter, das kannst du auf so viele...
Könnte nicht sein.
Ja, das kannst du, also, ich sag mal so, wenn du die Fakten dahin verdrehen möchtest, dass deine Theorie stimmt, dann passt es.
Also, es könnte sein, ja. Gruß, Mike, und Grüße über den Podcast an Kevin, meinen großen Sohn, er suchtet euch. Yeah, PS.
Grüße. Ja, hi Kevin.
PS, habe zwar keine Enkel, habe aber 2 Jungs, bin 42 und Polizist.
Dann solltest du den Podcast eigentlich nicht hören, weil wir haben oft genug, glaube ich, irgendwelche Sachen gesagt,
die
illegal sind.
Ich finde das ja voll geil, ey, dass wir von der Exekutive gehört werden, ne? Hallo ihr Kackis, schreibt Verplaner87. Ich habe mir jetzt erst eure Jubiläumsfolge angehört und bemerkt, dass ihr Carsharing sehr enthusiastisch feiert.
Ja.
Und ja, die Vorstellung, dass Menschen selber kein Auto besitzen und dafür einen Sharing-Dienst nutzen, klingt echt gut. Nur leider scheitert es an der Realität. Fakt ist leider, dass Carsharing überwiegend von Personen genutzt wird, die eigentlich sonst mit dem öffentlichen Personennahverkehr gefahren wären. Man sieht in dem Bereich klare marktwirtschaftliche Kannibalisierungseffekte. Noch schlimmer ist, dass Menschen, die wesentlich ökologischer mit dem ÖPNV unterwegs waren, also mit Bus und Bahn und so weiter, nun mit dem Auto unterwegs sind. Im Übrigen oft Strecken, die unter 5 Kilometer sind und eigentlich auch mit dem Rad zurückgelegt werden konnten. Das Versprechen, dass durch Carsharing weniger Fahrzeuge auf der Straße sind und diese ach so ökologisch seien, halte ich momentan für ein Trugbild. Seit es Uber in Los Angeles gibt, steigen viele Leute vom Zug auf ein Fahrzeug um, sodass die Einnahmen des ökologischeren Zugs zusammenbrechen. Dann hat er uns noch einen Link von einer sehr interessanten ARD-Dokumentation diesbezüglich geschickt. Und ich muss ehrlich sagen, das klingt erschreckend plausibel.
Ja, das stimmt. Aber da habe
ich auch würde ich mich erstmal selber von den Zahlen überzeugen.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ich habe da halt keine Zahlen zu, kann ich jetzt auch nicht
mehr sagen. Aber, also wir haben jetzt auch keine Zahlen dazu, aber das klingt erschreckend plausibel. Die Leute, die ich kenne, die mit Carsharing unterwegs sind, ich vermute, dass wenn es das nicht geben würde, würden die mit der Bahn fahren.
Ja, natürlich.
Das ist richtig, das ist richtig.
Und das ist voll scheiße.
Aber auf der anderen Seite hindert das natürlich auch die Menschen daran, sich ein neues, also sich selbst ein Auto zu kaufen und damit noch viel mehr unterwegs zu sein.
Weißt du, das ganz Problem,
das sehe ich nämlich genauso.
Also es ist mehr so ein Symptombekämpfen als das Problem, aber es ist immerhin ein Symptombekämpfen.
So rein so ökologisch gesehen, sind das Problem ja Menschen, die jeden Tag mit ihrem Auto irgendwo hinfahren, wo sie eigentlich problemlos auch mit der Bahn hinkommen könnten. Da sind wir uns einig, oder?
Genau, ja.
Mhm. Glaubt ihr ernsthaft, dass diese Menschen, die darauf beharren, mit ihrem Mercedes die 10 Kilometer lange Strecke innerhalb der Großstadt zu fahren, dass die auf Carsharing umsteigen und ihr Wagen verkaufen? Ich glaub's nicht, wenn ich darüber nachdenke.
Nee, aber auf der anderen Seite... Doch.
Nee, Mann. Bullshit. Doch, Bullshit. Doch, Bullshit, Alter.
Doch.
Der Typ,
ich
der mit seinem...
Ich hab ein Beispiel dafür für dich sogar.
Ja, ein anekdotisches.
Ja, das ist eben das Ding, ne? Also
naja,
ich glaub, Zahlen
gut, ich hab ein Beispiel. Rolle. Hast du ein Gegenbeispiel?
Nee, ja, viele. Ja, okay, warte kurz.
Richard, also ich will gar nicht gegen dich bashen,
ja,
sondern
okay.
Ich kenne nur viele,
warte mal,
die drauf scheißen auf Carsharing, weil
Richard,
die dicke Autos haben.
Du hast recht, ich argumentiere gerade auch nur auf einer Gefühlsebene.
Ja.
Mehr habe ich nicht zu sagen.
Ja. Und ich habe ein konkretes Beispiel. Tatsächlich meine Freundin Frieda, die fährt einen Mercedes-Kompressor. Also halt auch ein Coupé, ein Zweiwagen, der wirklich auch in der Innenstadt eine ganze Menge schluckt und der nur auf lange Strecken eigentlich wirklich energieeffizient ist, wenn du so willst. Die will jetzt ihren Wagen verkaufen und halt auf Carsharing komplett umstellen. Ja, weil sie selber sagt, es bringt ihr selber halt nichts.
Okay, aber deine Freundin arbeitet im Nachhaltigkeitssektor, also ist sie Nerd. Jetzt
das,
ohne Scheiß.
Nee, sorry, das kannst du damit nicht kategorisieren.
Also jetzt mal ohne Scheiß. Also das klingt jetzt blöd und ich respektiere das mega.
Aber trotzdem kannst du das damit nicht kategorisieren. Aber weißt du auch im Nachhinein, was der Nachteil vom Nahverkehr ist, also von öffentlichem Verkehr? Menschen. Wie oft sitze ich in der Bahn halt wirklich und kotze einfach oder kriege schlechte Laune, weil ich in der Bahn sitze, einfach nur wegen anderer Menschen.
Und man muss dazu sagen,
im
dass
Sommer.
Sehr, sehr viele Carsharing-Dienste mittlerweile auch sehr viele Elektroautos anbieten. Elektroautos sind natürlich auch nicht die Lösung aller Probleme, aber es ist zumindest ein kleineres Problem als mit einem dicken Mercedes-Kompressor halt eben, ich weiß nicht, ob man Kompressor dahinter sagt, ich habe keine Ahnung von Autos, durch die Stadt zu fahren.
Ja.
Ja, Mann, aber.
Das ist schon cool.
Ey, nee, Mann, also.
Also,
ich will niemanden von unseren Hörern kritisieren, weil er gerade Auto fährt.
Nein, ich auch
weil,
nicht.
Weil,
überhaupt nicht.
Weil zu bestimmten Zielen, zu bestimmten Zeiten, auf bestimmten Strecken muss man mit dem Auto fahren. Das geht sonst irgendwie super schwierig.
Ja.
Aber wenn du die gleiche Strecke innerhalb einer Großstadt vor allem auch mit der Bahn zurücklegen musst, dann finde ich es verdammungswürdig. Und ich benutze das nicht oft, wenn du jeden Tag da mit dem Auto hinfährst, statt mit der S-Bahn.
Okay, gut, pass auf, anderes Beispiel. Ich habe zum Beispiel, wenn ich zu einem Kunden muss, und in Hamburg haben wir zum Beispiel das Problem, dass die Busse zum Beispiel nicht zu spät kommen, sondern zu früh. Wenn ich jetzt aber den Bus, den ich von Winterhude aus brauche, um rechtzeitig bei meinem Termin zu sein, wenn ich den verpasse, weil der nicht pünktlich gekommen ist, sondern zu früh, was mache ich? Ja, ich switch dann auch auf den Drive-Now um und fahre zu meinem Kunden schnell mit dem Auto.
Dann nimmt man vielleicht mal einen Bus früher, du Arschloch.
Also normalerweise Alter. Sollte man immer eine Bahn früher nehmen. Tue ich auch nicht, aber sollte man.
Ja, natürlich, das wäre natürlich sehr nobel, aber auf der anderen Seite, sorry, fuck it, habe ich auch die Möglichkeit, einfach einen fucking Drive Now zu nehmen, wenn ich es verpasse. Oder mich sogar in ein Taxi zu setzen.
Also ich kann die Diskussion abbrechen mit einem wunderschönen Zitat des Comedians Johann König. Ich fahre auch selten mit dem Auto, es sei denn, es regnet oder ich muss sehr weit oder ich habe einfach keinen Bock zu laufen.
Ja. Ja, kann ich voll nachvollziehen, aber trotzdem, lasst euer Auto öfter mal stehen, Leute, ja. Ohne Scheiß.
Bitte. Ja, das auf jeden Fall.
Gut, eine letzte Zuschrift noch von Lea. Sie schreibt, hallo ihr drei, ich habe mir gerade die Kuckucksnest-Folge angehört und sie hat mich davor bewahrt, selbst Gemüse zu werden.
Geschichte,
nämlich,
bitte?
Jetzt wird's spannend, Leute. Nämlich kleben einige Läuse an meinem Kopf und zwar so fest wie Schmierschiss an der Schüssel. Während der vielen Stunden, in denen mir meine Mutter durch die Haare wuselt, hören wir mit Vergnügen euren Podcast. So werden auch die mühsamsten Dinge erträglich. Viele Grüße aus der Schweiz, Lea.
Geil. Also, nur ich richtig verstehe, du hast wirklich Läuse und ihr hört es beim Entlausen?
Sie lässt sich von ihrer Mutter entlausen und dabei hören die unseren Podcast.
Hast du Knackläuse? Naja, na gut.
Habt ihr schon mal Läuse gehabt?
Ja, ich hatte als Kind.
Das ist so ätzend.
Ich hatte als Kind einmal so eine Nissen, die
ja,
so
genau.
Eier legen.
Wenn du diesen bekackten Kamm da so durchgehen musst. Ja. Boah, das ist so eine Scheiße.
Übrigens ist es ein Vorurteil, dass es ist ein Vorurteil, dass Läuse aufgrund von mangelnder Hygiene entstehen, sondern das hat mit der Hygiene nicht viel zu tun. Das ist eine ansteckende Krankheit. Das sind Parasiten, die halt auf dich draufspringen und gehst einmal in den Kindergarten, hast du die Sackratten.
Ja, wollte gerade sagen.
Also das hat tatsächlich so viel, ich weiß sogar gar nichts mit Hygiene zu tun.
Ja, doch,
das ist ein bisschen Glück oder Unglück.
Ja, vor allem, das ist so wie wenn du sagst, so Tripper hat was mit Intimhygiene zu tun. Ja. Wenn du Nillekäse hast, dann hast du Nillekäse, ganz einfach so. Ja. Passiert.
Wenn du Läuse hast, kannst du die Haare waschen, wie du willst, die gehen nicht weg. Dann brauchst du so spezielle Bürsten und so spezielle Shampoos und
diese
so
Eier da.
Ey,
so
die hatte
raus.
Ich als Kind, das fand ich so ätzend. Eklig, weil dieses scheiß Shampoo hat immer wie alte Kartoffeln gerochen. Ich fand das so widerlich.
Gut, Leute, liebe Hörer, mit diesem Gedanken der Eier der Läuse, die sich gerade in euren Haaren breit machen.
Es juckt übrigens nicht auf euren Kopf. Es juckt. Denkt bloß nicht an Kopf.
Nicht an Jucken. Denkt jetzt bitte nicht an eine juckende Kopfhaut.
Scheiße, das funktioniert sogar bei mir.
Kratzt euch jetzt nicht am Kopf, Leute. Nicht am Kopf kratzen.
Ihr habt keine Läuse, nur weil es juckt.
Okay, Leute, ich möchte noch zum Schluss der Folge kurz was sagen. Wir haben in unserem Premium-Kanal bei Patreon gerade eine sensationelle Folge veröffentlicht, in der wir über unsere ersten Wohnungen sprechen. Unsere Hörer haben schon jetzt gesagt, dass das eine der abgefahrensten Premium-Folgen aller Zeiten waren. Was besonders Tobi da an Geschichten aus seiner ersten WG ausgepackt hat, ist pervers.
Es tut mir leid an alle Beteiligten.
Und vor allem, was wir auch über Geschichten aus Tobis erster WG ausgepackt haben.
Außerdem steht ein Ereignis uns bevor, und zwar der 11. September. Die Anschläge auf das World Trade Center jähren sich. Und ich habe bereits vor einiger Zeit eine Skepsis-Folge aufgenommen mit Andy und Fab über die Verschwörung zu 9/11, die eventuelle Verschwörung, die super spannend ist, und die laden wir auch in den nächsten Tagen im Premium-Kanal hoch. Also wer uns da noch nicht mit Minimum $3 unterstützt, jetzt ist der Zeitpunkt dafür.
In den nächsten Tagen, etwa zufällig am 11. September.
Rein zufällig. Ja, Leute.
Crombopulus Fred.
Schreibt uns eure Hörerzuschriften, eure Feedbacks, euer Gemotze, eure Ergänzungen, eure Lobhudeleien über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Besucht unsere Website, plätscht uns bei Patreon, gebt uns eine iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, und hören könnt ihr uns natürlich über Spotify und die Podcast-App, die ihr wollt. In welchem Universum auch immer.
Jo.
Feierabend, Freunde.
Jo.
Richard, Tobi und Fred sagen
Tschüss.
Goodbye, Moonman. Goodbye, Moonman. Get swifty, shit on the floor. Trying to get swifty in here. Uh-oh, you gotta get swifty.
Head bent over. Race posterior.
Call me anywhere, anytime. I just love killing people.